There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Das war aber interessant zu sehen, wenn man dann so in der Regie mal so steht, weil man gerade nichts zu tun hat. Und dann kommt dann ein René Weller angelaufen,
der, schöne René.
Der Hunger hat und ja. Der die Regie nach Essen absucht. Das waren so Momente, wo ich dachte, ach guck mal an, wo bin ich denn hier gelandet? Ja.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokeberg-Erfahrung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Wir kennen uns seit Jahren, laufen uns immer wieder über den Weg, sind immer freundschaftlich sehr verbunden und er ist ein Hans Dampf in allen Gassen, muss man sagen. Er ist, finde ich, einer der hardest working man in German Showbiz. Er findet sich und Fernsehen und Internet und alles immer wieder neu und ist einfach ein fantastischer Vollblut-Entertainer. Und ganz wichtig, er ist wahrscheinlich ehemalig, ich weiß nicht, ob das ein Titel auf Lebenszeit ist, er war zumindest einmal Botschafter des deutschen Brotes und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Simon Gosi.
Ja, hör mal, danke schön, da bin ich froh, dass du dann noch diesen leichten ironischen Turn am Ende noch hinbekommen hast, Nils, denn so ein paar Attribute da in der Anmoderation. Nehme ich, ja, danke.
Das war mit Michael Gloos oder so?
Ja, genau, der lief da so rum.
Ja.
Der lief da so rum, tatsächlich, ja. Das war interessant, mal mit einem Wirtschaftsminister ein Bierchen zu trinken. Ich fand es interessant.
Ja.
Und weißt du, wer dann noch kam?
Nee.
Christian Wulff kam dann noch um die Ecke.
Ach, da war er noch Präsident?
Oder? Da war er noch hot, weil er gerade irgendwie seit 3, 4, 5 Monaten aus dem Amt geschasst wurde.
Also hat man noch so geguckt, was macht der gerade?
Ja, das war spannend. Das sind ja die eigentlich spannenden Momente, ne?
Hast du so eine Kette bekommen oder sowas? Oder so ein Brot, ein besonderes Brot?
Habe ich auch, halte ich in Ehren. Also ich muss das ja klar und deutlich sagen, das ist Marketing.
Ja.
Das ist Marketing.
Ja, ja.
Und es war auch nicht wahnsinnig viel Geld. Also es war aber natürlich eine gute Sache.
Ja.
Und ich habe, völlig richtig, genau, ich habe so eine riesengroße, dicke, ovale Holzplatte, wo drauf steht Simon Gosi Johann, Botschafter 2013.
Also wird dann wirklich Botschafter genannt?
Ja. Und,
hast du die noch, die Platte?
Ja, habe ich noch. Halte ich in Ehren. Ist wirklich immer sowas. Man kriegt das dann so und denkt so, aha, okay. und aber tatsächlich, mit sowas kann man vielerorts angeben.
Ja.
Also wenn die irgendwo auftaucht, denken alle so, hä, was ist das?
Gibt es das vielleicht noch? Gibt es noch den Botschafter des deutschen Brotes?
Den gibt es noch. Das war zuletzt auch, genau wie du richtig sagst, es war eine Frau. Das war eine Tatortkommissarin. Aber ich kenne den Namen der Schauspielerin jetzt nicht auf Anhieb. Aber das sind dann so Personen des öffentlichen Lebens. Und ich war, glaube ich, der Erste. Yeah. Und das macht total Spaß gemacht.
Ja.
Genau, ja.
Das ist ein Titel, auf den ich so leicht neidisch bin. Botschafter des deutschen Brotes könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja.
Ich bin ein großer Märzenich-Fan, so eine Bäckereikette in Köln.
Aber die sind gut, Walnussbrot bei Märzenich ist der Hammer.
Man kann auch, wusstest du, dass man, habe ich nämlich zuletzt dann festgestellt, man kann Märzenich-Brot bestellen, also deutschlandweit. Ich habe mir zuletzt hier Märzenich-Brot hinbestellt.
Ja,
dann kriegst du so einen riesen Leib Märzenich-Brot.
Ja, geil. Ja. Geil, das ist doch einfach, da fühlt man sich doch direkt wie ein Multimillionär.
Ja.
Einfließen lassen aus.
Ja.
Ja, ist doch mega.
Ja, aber ich finde in Berlin irgendwie keinen richtig guten Bäcker. Das frustriert mich immer so. Also es gibt hier hinten einen, der ist ganz gut, aber da bin ich auch nicht so oft und so, das ist schwierig.
Also, die guten Bäcker sind auch echt krass teuer in Berlin, nicht?
Ja, ist ja so wie hier Zeit für Brot, ist ja auch dieser Lifestyle-Bäcker.
Diese Lifestyle-Bäcker.
Naja, wo es dann Zimtschnecken gibt und
auch,
so.
Auch lecker, ne? Wenn man es beim Sonntag belässt. Alle
aber das ist so ein Märzenich, ist da irgendwie ehrlicher.
Märzenich, das ist ja.
Märzenich.
Das kann man sich ja auch gut, ist ja überall. Ich bin immer, ja, zum Eigelstein, exakt.
Na.
Absolut, erste Adresse, ganz klarer Fall. Mhm. Ja, es finde ich schön, dass du bezüglich der Relevanz das hier direkt am Anfang klar einordnest. Das sind die Themen, über die kann man mit mir auch gut sprechen, weißt du? Da habe ich noch was zu sagen.
Na, du bist ja nicht umsonst der erste Botschafter des deutschen Brotes gewesen. Ja, das ist natürlich ein Kernthema von dir.
Ja, ja. Ich habe damals viel gemacht für das deutsche Handwerk und das war auch echt gut. Jetzt halte ich fest, mit wem ich das gemacht habe. Damals mit Thomas Schmidt, dem heutigen Chef von Florida. Das war eine super Geschichte. Ich war da so ein bisschen, ich war die linke Hand des deutschen Handwerks und habe so Handwerkerberufe irgendwie ausprobiert. Das sind süße Filmchen geworden.
Das stimmt.
Echt, echt nett.
Das hast du auch lang gemacht, ne, dieser Botschafter für das Handwerk sozusagen.
Ein Jahr lang haben wir dann irgendwie, glaube ich, 6 oder 12 Filme gemacht, die sehr gut ankamen, auch so halt für Lehrgänge und so. Alle mochten diese Filme. Alle, die jetzt nicht Comedy-Street-Fan. Also alle Erwachsenen, sag ich jetzt mal, dazu aus damaliger Sicht mochten das meine Eltern. Bettina Böttinger, die fanden das alles super, ja.
Das ist auch ein guter Referenzrahmen, wenn ich deine Eltern und Bettina Böttinger, das ist doch für dich der Rahmen an Seriosität.
Ja, ja. Ist das bei dir auch zu Hause? Meine Mutter mag Bettina Böttinger, mein Vater nicht. Es ist so.
Ich glaube, meine Eltern mögen die beide. Ich glaube, die finden die beide. Oder sie mögen sie beide nicht. Also die, bei sowas sind die sich immer einig.
Ja, ach ja, ah ja, ah ja, ja. Ja, mein Vater mag eigentlich nichts im Fernsehen. Und er lacht auch nicht viel. Und wenn auch, er guckt auch nicht Tatort, weil zu brutal.
Ja. Hm. Was guckt er denn gerne? Guckt er überhaupt irgendwas gerne?
Ist
liest
doch,
lieber.
Ja, also viele so Tiere, NRW, NDR, irgendwie so.
Ja, das ist ja dann Sonntagabend immer diese, das ist doch immer gut, diese.
Kommt zu glauben?
Nee, diese WDR-Geschichte, wo die immer so einen Rucksack vollpacken, wo sie so irgendeine Region in Deutschland, in NRW
Kalat,
erkunden.
Tamina Kalat?
Das heißt irgendwie heißt nicht sogar Wunderbar oder so? So eine Reisesendung.
Das ist, ne? Tamina
Kann sein. Ja, sie und dieser andere, der früher Mickey Mouse Club gemacht hat.
Ja, Disney, genau. Stefan Pinnert.
Ja, genau.
Ja, das sind so Namen, das sind zu Hause richtige fette Prominente, ne?
Na ja.
Und original, mein Vater hat Stefan Pinnert, wie auch immer, auf Mallorca fotografiert.
Ach, wirklich?
Ja, ja. Hat er fotografiert. Ja, Stefan Pinnert ist da, den habe ich fotografiert. Ja.
Wie finden deine Eltern diese beiden, dieses Koch-Ehepaar im WDR, die da irgendwo in Münster oder so, weißt du, dieses ältere Ehepaar, die immer diese Kochsendung machen?
Ehepaar, aber wenn einer kocht, ist das doch immer der blonde Mann da, der blonde Koch ist das.
Der Björn Freitag.
Björn Freitag kocht doch immer.
Ja, der macht ja auch, aber der kocht, aber der macht ja auch viel so diese Verbrauchertests.
Verbrauchertests? Also, er kocht dann manchmal mit so einem älteren Mann, das guckt meine Freundin immer, die hat dann immer Tränen in den Augen. Da trifft dieser da trifft er so einen älteren Mann und dann sehen die sich so.
Ja.
Das ältere Ehepaar habe ich gerade nicht auf dem
Schirm. Es gibt so, die sind irgendwie auch aus Westfalen oder so, ich glaube Münsteraner oder irgendwie sowas, so die Ecke da irgendwo. Und die kochen immer in so einer alten Küche, kochen immer so alte NRW-Gerichte, alte westdeutsche Krautwickel oder irgendwie so, also dieses Zeug, immer so eine schöne Zwiebelsuppe oder sowas.
Oh geil, das wäre auch was für meine Freundin. Meine Freundin ist Riesenfan, wenn die dann zu fünft auf dem Hof kochen und essen und jeder, also jeder ist mal Gastgeber.
Ja.
Also es ist quasi das Promi-Dinner, davon ist sie auch Fan.
Ja.
Aber dann so, dass es dann so reihum geht und man so ein bisschen mit dem Fahrrad da rumfährt.
Stimmt. Wo dann immer einer hat ein Schloss und die andere hat irgendwie, genau.
Meistens sind es so Vorzeige, Biohöfe und so.
Stimmt.
Ich komme ja aus der Landwirtschaft. Ich rechne dann immer sofort alles durch. Ich bin so ein ekliger Rechner.
Deine Eltern hatten ja einen Bauernhof.
Hatten einen Bauernhof.
War das denn eher so, pflanzlich oder haben die auch Tiere geschlachtet und gehalten oder?
Ja.
Sind das die zwei Kategorien, die es bei Bauernhöfen gibt? Weiß ich immer nicht so genau. Oder macht ein Bauernhof eigentlich alles so ein bisschen?
Ja, gute Frage. Wenn man über Bauernhöfe allgemein spricht, das ist schwierig auch mit Landwirtschaft immer. Aber wir können natürlich über unseren Bauernhof sprechen. Da bin ich manchmal ein bisschen akribisch vielleicht. Mein Vater ist, glaube ich, 2001 oder so in Ruhestand gegangen.
Mhm.
Wir hatten das volle Programm mit Massentierhaltung und allem.
Naja.
Und mein damaliger Klassenlehrer in der Grundschule, der war schon eher so ein bisschen in diese Richtung grün.
War ein Lehrer. Ja.
Also, ein Lehrer, ja, kann sein, ja. Der hatte die Nachkriegsjahre erlebt und war extrem pazifistisch.
Ja.
Und das war für mich als Kind dann immer so ein bisschen schwierig. Und als dann der Straight Edge Hardcore aufkam, war mir auch irgendwie klar, dass da so mit kein Fleisch ist für mich ein bisschen schwierig, da jetzt mitzuziehen, weil das meine schulische Ausbildung auch finanziert hatte, nicht?
Ja.
Also bei uns gab es Massentierhaltung. Wir hatten auch Hühnermassentierhaltung, die war echt nicht so geil, mhm, in Käfigen. Und,
aber musstet ihr da auch mit anpacken als, ja, als Söhne, ja, als Kinder?
Genau. Ja. Und zwar, unser Hühnerstall war so ausgerichtet, dass der, wenn woanders irgendwie die Kapazitäten fehlten, dann kamen die Hühner zu uns. Mhm. Also das war so ein Ausgleich.
So ein Hühnerasyl.
Hühnerasyl, ja. Hühnerhotel, ja.
Ja,
ja. Wohingegen, um das klar abzugrenzen, die Schweinegeschichte war Mast. Also Ferkel kommen, dicke Schweine gehen.
Mhm.
Ne, also weder Züchtung noch Schlachtung, das nicht. Mhm. Ja, und bei den Hühnern, da kamen halt immer wieder welche und gingen welche. Und da war immer der Horrorjob, Hühner umpacken, war echt ein harter Job dann. Ne? Und dann rief Frau Weinhold an und Weinhold, ja. Und dann kamen 10.000 Hühner.
Ja,
ja, dann pack mal 10.000 Hühner um, dann hat die Familie zu tun. Ne?
Wahnsinn.
Man will ja eigentlich in der Gütersloher Innenstadt gerade einen Hang Five üben,
ja,
oder einen Kickflip.
Ja, ja.
Aber dann werden Hühner umgepackt und ja, so ist es dann, nicht? Und ja.
Die waren dann in Käfigen oder wie musste man die umpacken oder musste man die so rausscheuchen? Oder?
Käfigcontainer, die echt auch hart waren, die gibt es glaube ich nicht mehr. Ja. 10, wie viel waren dann in einem? Ja, ich glaube 100. Kleine, eckige, rollbare Käfigcontainer. Und ja, dann packt man die Hühner so unterm Flügel und packt sie in den anderen Käfig, ja, in dem ein klein bisschen mehr Platz ist. Aber es wird es auch noch geben in Deutschland.
Naja.
Aber ich glaube, das öffentliche Bewusstsein hat sich da gewandelt, dass diese Art der Tierhaltung ist jetzt nicht mehr populär. Und ich glaube, so, ich achte da dann logischerweise auch drauf. Ne, so Eier, die kommen dann schon vermehrt ja, aus halt Bodenhaltung.
Bio
natürlich, Bodenhaltung. Mhm. Bodenhaltung ist dann auch einfach besser als Käfighaltung und so. Da hat sich dann schon was getan. Aber letztens bei Goodbye Deutschland, da gucke ich manchmal. Ne?
Das ist eine große Lieblingssendung von dir, ne?
Meine Freundin ist mal ausgewandert.
Wohin?
Nach Brasilien für ein paar Jahre.
Oh, das ist ja cool.
Und da ging aber auch viel schief.
Ja.
Und das ist ihre Lieblingssendung. Und das ist aber dann auch
Konsens. Aber sie ist nicht mit Goodbye Deutschland ausgewandert.
Nee, das nicht. Wie geil wäre das denn? Und,
hast du eine Lieblingsfolge Goodbye Deutschland?
Ich kenne wahrscheinlich wirklich fast alle.
Aber eben meine große Lieblings. Ich habe eine große Lieblingsfolge von Goodbye Deutschland. Für immer meine All-Time-Favorite-Folge ist die, wo eine Familie nach Griechenland auswandert, weil sie dann Yoga-Retreat eröffnen wollen. Und dann kommen die Möbel nicht. Und dann sind die zwar da, aber die Möbelpacker sagen, die kriegt ihr erst, wenn ihr uns bezahlt. Und dann sagen die, na, das habe ich gerade nicht, weil das Geld dann an der anderen Ecke irgendwie dann Verlust gegangen ist sozusagen. Und dann versuchen die mit denen zu dealen und die Möbelpacker sagen, ist mir scheißegal, ich lasse das hier stehen. Und dann regt die sich so tierisch auf. Diese Folge kulminiert dann darin, dass die Redakteurin der Sendung denen das Geld leiht, damit sie ihre Möbel auslösen können.
Oh.
Das ist, und diese Sendung ist der absolute, diese Folge ist der Wahnsinn. Die ist wirklich so eine große, große, weil auch das Schönste bei Goodbye Deutschland, sind wir mal ehrlich, also ich bewundere jeden, der auswandert, ich will das auch unbedingt und ich finde das ganz toll und also ich blicke da sehr sehnsüchtig hin, aber andererseits sind natürlich 80% der Leute, die bei Goodbye Deutschland auswandern, wandern nach Spanien aus, sagen, können sie Spanisch? Nö.
Ja, that's a story.
Warum denn? Die können doch die meisten Deutsch, also so, ne? Und deswegen ist es natürlich immer lustig, wenn die Leute so ein bisschen Hals über Kopf immer gefühlt auswandern. Und das ist da, finde ich, in einem perfekten Maße erzählt in dieser Folge.
Man braucht schon auch immer die Geschichten, wo es dann funktioniert, dann, so als Alibi.
Naja.
Aber eigentlich geht es ums Scheitern.
Absolut. Ja, absolut.
Und man sollte einem Nils Bokelberg gegenüber nie sagen, ich kenne alle Folgen, weil das ist eh Quatsch. Das kann er sagen. Ich kann das nicht sagen, weil ich kenne diese Folge nicht und jetzt habe ich mich direkt blamiert. Und das
überhaupt
nicht. Bei allen anderen Serien hätte ich es nicht behauptet. Genau, das gucken wir ganz gerne. Und warum wollte ich Goodbye Deutschland?
Weil wir sind irgendwie bei den Hühnern.
Die Hühner, letztes Mal war Afrika. War eine gute Folge, Sansibar. Da ging es drunter und drüber. Und dann hatte die Frau, die da irgendwas betreibt, irgendwas mit den Eiern ging schief. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt gucke ich mir die Hühnerstelle an. Und dann das Kamerateam kam mit, man hat sich die Hühnerstelle angeguckt und meine Freundin meinte, das gibt's doch nicht. Und es sah halt so aus wie bei uns früher. Und ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach geschwiegen.
Hoffentlich hört sie das ja nie.
Ja, das ich glaube nicht. Aber ne, also es ist ja meine Freundin jetzt stellvertretend für das Bewusstsein, was sich da, glaube ich, verändert hat.
Naja.
Und diese Käfighaltung.
Aber habt ihr denn auch Landwirtschaft gemacht oder nur Tiere?
Ja, wir hatten Landwirtschaft. Ne, da pflanzt man dann den Mais ein. Dann wurde der gemäht und zu Corn-Cott-Mix wurde der dann.
Das ist Futter, Tierfutter.
Tierfutter. Ja. Musste man dann, gab es so verschiedene Abwicklungen. Genau, so ein kleinerer mittelständischer Betrieb. Man hat da auch noch so ein paar Flächen zugepachtet. Und wären wir bereit gewesen, die Nachfolge anzutreten, dann hätte man expandieren müssen. Man hätte den Betrieb verdoppeln müssen. Man hätte richtig, also zu der Zeit war eigentlich, ne, was habe ich gesagt, um die 2000er ging das dann, ging mein Vater in Ruhestand. Man hätte seit 1990 anfangen müssen oder vielleicht noch früher. Es kamen günstige Schweine aus Holland, Mitte der 80er jetzt.
Zusammen mit den Tomaten.
Ja, das ist jetzt so Content, der hat hier so noch nicht stattgefunden im NBE. Und dann fing eben das Sterben an der kleinen landwirtschaftlichen, mittelständischen Betriebe. Das ging dann alles war dann alles vorbei. Viele haben das dann nebenberuflich gemacht. Und wenn man es sich jetzt heute mal anschaut, also derjenige, der unsere Flächen pachtet, das ist wirklich ein sehr großes landwirtschaftliches Unternehmen. Also so ist es dann der Lauf der Dinge. Ne?
Aber es wird doch auch alles, also Landwirtschaft wird doch auch so krass subventioniert, damit die überhaupt irgendwie über die Runden kommen und so. Das ist ja das Seltsame, dass die EU auch Landwirtschaft, die jetzt sagen wir nicht besonders nachhaltig oder ökologisch ist oder so, so krass subventioniert, damit die Bauern nicht einfach reihenweise ins Gras beißen am besten.
Kann ich dir nicht sagen, bin ich nicht auf dem aktuellsten Stand. Also das Ding mit der Landwirtschaft ist so umfangreich und so kompliziert. Ja, nicht? Und dann, wir kaufen uns Bio, wunderbar, trotzdem Versorgung der Massen. Ja. Wie passiert das? Und das sind auch immer Sachen, über die ich so nachdenke, was bei uns geblieben ist. Mein Kleiner liebt Trecker. Ja. Ich auch, wir kennen alle Modelle.
Ich hab gelesen in der Zeitung, dass du noch sehr gut im Treckerfahren bist.
Ah ja, genau, Treckerfahren, genau. Aber klar, wir hatten damals auch, das weiß ich auch noch, in den 90ern, stillgelegte Flächen, ja, die stillgelegt wurden und dafür haben wir dann Subventionen bekommen. Ja. Was ich total komisch fand, ne? Aber irgendwie wollte man Grünflächen schaffen oder wie auch immer. Das hatte dann aber auch ein Ende. So, nicht, dass ich jetzt hier rüberkomme als der Typ, der die Hände offen hält für Subventionen jeder Art. Ansonsten wüsste ich jetzt keine Subventionen. Es ist einfach alles so.
Ich glaube, vor allem Milchproduktion zum Beispiel wird wahnsinnig subventioniert.
Und dann gab es auch mal irgendwie einen Überschuss an Butter, der weggeschmissen wurde, Millionen Tonnen.
Aber das war so in den 80ern, glaube ich. Die sogenannten Butterberge, von denen dann immer überall.
Richtig.
Ich habe mir die als Kind immer so vorgestellt, als wenn da wirklich Berge aus Butter wären.
Du bist ja Zucker drauf. Ja, ja, na klar. Ja.
Ja, das stimmt.
Was du alles immer, was hast du denn eigentlich für ein Gedächtnis?
Ich habe ein super schlechtes, ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gedächtnis. Ja? Es gibt so viele Sachen, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnere. Ich habe mir als Kind immer alles so bildlich vorgestellt. Deswegen kann, so, das ist ja, das sagen ja auch immer so Gedächtnisweltmeister oder so, dass man sich immer so Bilder schaffen soll. Mhm. Und als Kind habe ich das immer, deswegen kann ich mich an so viele Sachen aus der Zeit erinnern, weil ich das immer so bildlich alles gesehen habe irgendwie.
Ja, na klar. Und es ist halt der Klassiker, dass man sich die Sachen merkt, die man sich eigentlich nicht unbedingt
stimmt.
Will.
So,
oder
so en passant.
En passant, ja.
Aber dann, ich meine, du bist dann da auf dem Bauernhof groß geworden, hast gerade erzählt, also in der Nähe von Gütersloh, hast mal irgendwo erzählt, fährt man so eine Viertelstunde raus, um dann zu euch zu kommen, von der Innenstadt. Mhm. Deswegen warst du jetzt auch nicht immer in der Stadt. Ich war mal in Gütersloh vor einiger Zeit, weil ich mit Thomas einen Song gemacht habe fürs Soloalbum von Thomas D. in den 90ern. Mhm. Und da hat die Musik, haben damals Thump gemacht. Das war ja die Band von Klaus Grabke, der ja aus Gütersloh kommt. Die ganze Band kam eigentlich aus Gütersloh, also auch Axel und Lupe und wie sie alle heißen. Und da sind wir nach Gütersloh gefahren und da wurde mir sehr stolz erzählt, als wir durch Gütersloh gefahren sind, entweder von Lupe oder einer von denen, hat mir sehr stolz erzählt, dass Gütersloh, und da habe ich auch hier mit einer, mit Nicole Diekmann, eine Journalistin, die auch aus Gütersloh
Nicole
kommt.
Nicole Diekmann, ja, natürlich.
Die hat da bei der Glocke, glaube ich, geschrieben. Mir wurde sehr stolz erzählt, dass Gütersloh die erste und einzige Stadt in Deutschland war, die einen Taco Bell hatte.
Ehrlich, ja? Ach, das hätte ich nicht gewusst. Nee. Taco Bell.
Als wir dann in Gütersloh waren, da gab es den angeblich nicht mehr. Aber mir wurde sehr stolz erzählt, dass die einzige Stadt mit einem Taco Bell gewesen ist.
Also es kann sein, dass die Taco Bell-Lizenz an irgendwelche reiche Gütersloher ging.
Ja.
Das habe ich, glaube ich, auch mal gehört. Und zwar gibt es ja bei uns das Gymnasium für die Underdogs, wie wir. Und dann gab es das evangelisch stiftetes Bertelsmann-Gymnasium. Ja. Und meine Freundin war auf dem Bertelsmann-Gymnasium und die hat da, glaube ich, mal sowas erzählt, dass diese Taco Bell-Lizenz da war. Aber dass ein Taco Bell geöffnet hätte, kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, ich müsste es wissen.
Ja, da würde ich nämlich dann auch denken. Deswegen habe ich, wir sind ja der gleichen Generation, deswegen habe ich gedacht, und das wäre total aufregend.
Ja, ja. Es war ein riesen Eiertanz, bis der erste McDonald's in Gütersloh war.
Ja.
Weil da hat, glaube ich, die SPD gegengehalten, wollten sie nicht.
Ja.
Und das wirklich zu einer Zeit, wo McDonald's auch nicht mehr wirklich ein Politikum war, sondern jede Stadt hatte irgendwie McDonald's. Aber eine Zeit lang war es das, nicht? Und das fand man auch, glaube ich, irgendwie ganz gut. Oder ich war halt wie auch immer, naja.
Ich hab mich damals auch dafür eingesetzt, dass ein McDonald's in Wesseling eröffnet wird. Ich komme ja aus Wesseling.
Ach, schau an, zwischen Köln
und
Bonn.
Ja, ja, und ich wollte unbedingt, dass es ein McDonald's gibt. Aber ist nie passiert und ich lebe da lange nicht mehr. Mittlerweile gibt es aber einen. Vielleicht sind das so meine Erben. Vielleicht sind die Menschen, die jetzt in Wesseling leben auf Kosten meines Erbes, das ich dieser Stadt hinterlassen habe.
Aber so Wesseling, ich dachte immer, du bist Zentralköln, Nachbar von Alfred Biolek gewesen.
Ja, ja, als ich dann nach Köln gezogen bin mit 17, habe ich direkt gegenüber von Biolek gewohnt. Aber groß geworden bin ich in Wesseling.
Ach, echt? Köln-Wesseling, okay.
Nee, nicht Köln-Wesseling, Wesseling war ein Jahr Bestandteil von Köln. Es gab irgendwann in den 70ern so eine große Köln-Eingemeindung, weil vorher waren alles einzelne Städte, Ports, so, ne, you name it, irgendwie alles um Köln und waren einzelne Städte. Und dann haben sie gesagt, komm, wir machen jetzt hier mal einen Sack zu, das ist alles Köln und dann gibt's ja keine Probleme mehr. Und dann wurden ganz viele Gemeinden eingemeindet, aber auch zum Teil so welche, die das gar nicht so wirklich wollten. Und da war auch Wesseling eine von. Dann haben sie sich das so ein Jahr angeguckt und haben die geklagt vom Landesgericht, keine Ahnung, und dann sind sie nach anderthalb Jahren oder so wieder ausgemeindet worden, sozusagen. Also, und dann bin ich geboren. In dem Jahr, als ich geboren wurde Wesseling von Köln wieder ausgemeindet. Das ist mich leider kein Kölner mehr.
Ach, das hätte ich nie gedacht, dass du kein Kölner bist.
Aber ich bin ja in Bonn geboren, deswegen ist es sowieso, meine Mutter wollte lieber, da gab es ein sehr gutes Krankenhaus, deswegen wollte sie lieber, dass ich in Bonn geboren werde.
Ach, okay. So, okay, verstehe. Nee, ja, okay.
Naja, also ich bin fast Kölner sozusagen. Aber meine ganze Familie, sie waren alle einmal Kölner, weil die alle älter sind als ich. Aber ich bin der dann nur noch, ich bin ja quasi Bergheimer. Ich bin als Bergheimer aufgewachsen.
Auch das noch?
Ja.
Das muss man, also es ist wie Pinneberg, nicht?
Ja.
Aber jede Stadt hat ein Bergheim.
Ja. Ich habe früher immer, als das Berghain neu war hier in Berlin, dieser Techno-Club.
Hast du immer ein M
drin? Habe ich immer Berghain verstanden. wieso benennt einer einen Club nach so einem Scheißkopf?
Ja.
Aber hat dann leider auch tatsächlich niemand gemacht. Bis mir eines Tages jemand auch den Namen vom Berghain erklärt hat. Wusstest du, woher der Name Berghain kommt?
Friedrichshain? Berghain? Was ist dann dieser Müllberg in Friedrichshain? Damit, nee, weiß ich nicht.
Ist genau auf der Grenze zwischen Kreuzberg und Friedrichshain.
Ach nee, ist doch nicht. Ach nee. Ja. Aber ist nicht die Grenze die Spree?
Ja, liegt das nicht so halb an der Spree?
Ja, kann man eigentlich sagen.
Ja. Wenn man die Augen so ganz fest zukneift.
Ja, dann ist das okay. Dann ist das okay.
Okay. Wenn man schon drei Pillen geklingt hat, dann ist das auch direkt an der Spree.
Ja. Ey, man wundert sich, ne? Also mir ist auch mehrfach wird mir erzählt, was so im Berghain abgeht. Ja. Und
warst du schon mal da?
Ich war schon mal da in der Panorama-Bar und fand das auch alles ganz gut. Ich war natürlich sternagelvoll und bin da so ein bisschen, also so ein paar Jährchen her und habe das alles nicht so wahrgenommen. Wir hatten. Der Kollege von der Requisite, der hat mich da irgendwie so dann am Türsteher vorbeigelotst, scheinbar, ja. Ich war von Köln aus, ich war hier immer für den Dreh von Harpe Kerkeling und habe mich in Berlin seinerzeit nicht so gut benommen und bin dann auch mal in der Panorama-Bar gelandet und aber ich höre es eigentlich noch ständig und ich wundere mich dann auch. Es ist ja, nimmt ja teils orgiastische Züge an.
Ja.
Darauf sollte man mental vorbereitet sein. Also wenn man jetzt irgendwie denkt, ich bin in Berlin, ich muss auch mal ins Berghain. Also Obacht, es ist nicht für jedermann und soll auch nicht für jedermann sein. Ja. Es ist special, aber für mich kein Sehnsuchtsort. Ich bin da irgendwie dieses ganze Club-Ding, es passt jetzt auch gerade nicht so richtig mit kleinem Kind, nicht? Es ist also eigentlich habe ich jetzt auch kein Problem, hätte ich auch kein Problem, mal eine Nacht im Club zu verbringen.
Hattest du mal so eine Clubphase sozusagen?
Hatte ich nicht, ne, du?
Ja.
Ach ja. Da kennst du dich ja, oder immer noch?
Nee, aber schon lange nicht mehr. Also ich hatte das ganz stark in den 90ern, so mit 18, 19, 20 in Köln.
Ach echt?
Da sind wir jedes Wochenende in den Club gegangen.
Ah, ja, ja.
Wir hatten auch einen Stammclub und dann kamen auch alle Leute da und so. Und dann der DJ hat immer auch Lieder gespielt, die ich hören wollte. Da gab es so eine ganz exzessive Clubphase. Und
bis
dann,
zum nächsten Tag 4, 5 Uhr.
Genau.
Ja, also nachmittags 4, 5 Uhr.
Ja, das auch manchmal zur After-Hour noch und dann erst irgendwie nachmittags nach Hause.
Okay.
Hey, das ist auch, das kannst du halt mit 20 auch super. Mhm. Und dann denkst du mit 30, oh, das will ich nochmal machen. Und dann machst du nochmal und denkst du, oh. Und dann machst du noch einmal mit 40 und dann weißt du, okay, der Zug ist jetzt abgefahren.
Der Kater ist immer hart, ne?
Ja, der wird auch immer länger. Ja, der wird immer länger. Das ist echt Horror.
Ja, und dann, ja klar, sind die dann da 20 Stunden wach oder dann so. Ja, meine Freundin hat ab und zu nochmal so einen Exkurs und dann ist auch immer lustig, am nächsten Tag gucken auf den Schrittmesser. Ist dann auch lustig. Da muss ich dann sagen, okay, 46.000 Schritte. Okay, da ist was los, ja. Das ist wirklich mein krassester Tag hier in Kanada, in, wie heißt es denn nochmal?
Montreal.
Montreal waren 23.000 Schritte, meine Freundin tanzt das doppelt. Okay, ja, so sieht's aus.
Na, beeindruckend.
Ja.
Aber ich, also manchmal gehe ich noch aus, manchmal will ich es dann auch nochmal wissen und so, und dann ist es so eine Phase, ich freue mich auch zum Beispiel immer, wenn Karneval ist, da bin ich ja dann auch mal 5 Tage am Start irgendwie und gehe jeden Abend aus und so, aber ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, jedes Wochenende auszugehen. Das wäre echt zu krass.
Wo ist denn dein Karnevalsort eigentlich?
Köln.
Also städtisch dann. Also ich meine, bist du über Wesseling, bist du doch aber auch karnevalistisch sozialisiert, oder?
Naja, absolut. Naja.
Aber da gehst du dann, das suchst du nicht auf.
Nee, da ist auch, meine Eltern leben da auch nicht mehr, also da wohnt auch keiner mehr, der irgendwie, den ich kenne oder mit dem ich irgendwie noch groß viel zu tun habe oder so. Deswegen, da muss ich nicht mehr hin irgendwie. Aber ich fahre immer nach Köln und feiere in Köln und dann fahre ich immer Rosenmontag, fahre ich zu meinen Eltern, die leben mittlerweile in der Eifel, fahre ich zu meinen Eltern in die Eifel und gucke da den Zug, weil die haben so einen Zug, der geht bei ihnen am Haus vorbei, der besteht so aus 3 Wagen und die gehen so 2-mal am Haus vorbei und dann hast du danach 5 Tüten voll, so mit Gedöns.
Ah, lohnt sich.
Und ja, total. Also mich interessiert er nicht, aber da kriegen dann die Kinder da alle geschenkt und so. Und das finde ich super, das ist total gemütlich. Und der Rosenmontagszug in Köln, der ist ja sowieso seit Jahren nicht mehr zugänglich. Die haben ja überall so Tribünen aufgebaut am Straßenrand, wo man so eingeladen werden muss, weil die irgendwelche Firmen oder die Stadt oder der WDR oder sonst wer seine Ehrengäste auf eine Tribüne lädt. Und die Stadt hat so sehr über die Jahre immer mehr Leuten erlaubt, Tribünen zu bauen, dass du jetzt, dass eigentlich überall nur noch Tribünen sind. Und es gibt nur noch ganz wenig Plätze, wo man so direkt am Zugweg stehen kann, auf der Straße. Aha. Und da sind dann die Leute, die sich um die 3 Kamele, die sie da noch kriegen, wirklich prügeln. Also wirklich so rabiat gegeneinander vorgehen, wenn ein Bonbon am Boden liegt. Und das ist ja, was soll das denn? Also macht ja gar keinen Spaß mehr. Und deswegen haue ich dann da, zu dem Zug haue ich dann ab und fahre irgendwie in die Eifel. Und dann fahre ich aber auch danach nachmittags wieder in die Stadt zurück und dann gehe ich wieder irgendwo an trinken.
So. Mhm. Der Rosenmontagszug in Köln.
Ja.
Okay, hat so wenig Plätze. Ehrlich gesagt, ich war nie da. Ich habe 17 Jahre in Köln gelebt. Ich habe den immer ausgelassen.
Ja, der ist, wie gesagt, also man kann ihn im Fernsehen gut gucken, aber da hinzugehen ist irgendwie kein Spaß mehr, finde ich. Ich bin früher immer in die Severinstraße. Jetzt dieses Jahr als große Premiere, weil vor vielen Jahren der Zug ist immer abwechselnd gegangen. Der ist immer in der Severinstraße gestartet, also in der Südstadt, am Klotischplatz ist der Zug gestartet.
Mhm.
Und dann so die Stadt, dann da hinten nach, weiß ich nicht, Braunsfeld oder so, oder Niel, irgendwie so da geendet. Und im nächsten Jahr ist er da gestartet und dann in der Severinstraße geendet. Er hat sich jedes Jahr abgewechselt. Und ich fand immer die Jahre super, wenn der in der Severinstraße geendet hat, weil da sind ja dann Kneipen und so. Und dann hatte ich damals auch einen Bekannten, der da gewohnt hat. Ich glaube, das war sogar Clouseau. Der hatte dann eine Wohnung irgendwo im ersten Stock. Und dann konnte man da auf so ein Vordach gehen. Dann war man auf einer Höhe mit den Wagen sozusagen. Und dann haben wir da gefeiert und haben die irgendwie Bonbons geworfen. Und das war irgendwie. Und dann das Schöne ist, wenn der Zug da geendet hat, dann waren die alle schon so besoffen in den ganzen Wägen und Gruppen und so, dass die dann da nochmal so richtig auch Party machen und alles irgendwie rauswerfen und so, das war super, ne? Und dann hat irgendwann der WDR zum Zugkomitee oder zu wer auch immer dafür verantwortlich ist, gesagt, ja, das ist scheiße, wenn ihr in der Severinstraße endet, weil dann müssen wir gegen die Sonne filmen. Und dann sagen die, okay, dann machen wir das nicht mehr. Und dann sind sie ab da nur noch am Klotischplatz gestartet. Und das fand ich so doof. Da habe ich mich richtig geärgert. Da bin ich richtig wütend geworden.
Ja, aber das hat der WDR gesagt.
Ja, ja.
WDR,
ja, vor allem, wir müssen gegen die Sonne filmen. Ja, stell die Kamera woanders hin, du doof. Was hat der für ein Argument?
Ja, so. Weiß ich jetzt auch nicht.
Und da habe ich mich tierisch geärgert. Und jetzt dieses Jahr ist das erstmal nicht nur, dass der Zug wieder in der Severinstraße endet, sondern zusätzliche Premiere, er startet auf der Schelsig. Der Zug startet dieses Jahr in Deutz, wahrscheinlich der Bahnhof Deutz, geht dann da über die Brücke zum Maritim rüber, also zum Heumarkt und schlängelt sich da dann so durch die Stadt und endet dann irgendwo dahin. Das ist ein ganz neuer Zugweg und es ist so geil, dass sie über den Rhein gehen. Das finde ich mega.
Das ist spannend.
Na.
Ja, für mich, also ich habe Köln immer so, also es hat sich auch verändert über die Jahre. Ich bin anfangs immer, weil ich natürlich in eine so eine Frau verknallt war, da bin ich dann immer ins Hallmackenreuther am Weiberfastnacht.
Ja, ja.
Super, ja. Hannes Nieswand hat aufgelegt.
Ja.
Ganz großes Ding.
Ja, da hat auch ein Freund von mir manchmal aufgelegt im Keller. Die haben ja dann den Keller immer aufgemacht.
Und der
da
Keller,
noch so ein
der
Dance-Log
Keller. Und, das war Magic. Das war so das hippe Ding. Und irgendwann ist ja Thilo nach Köln gezogen. Ja. Und dann
dein Bruder?
Mein Bruder Thilo. Ja. So, und dann kam der einfach. Ich meinte, Köln ist Karneval, jetzt lass mal rausgehen. Und dann kam der zu mir und ich habe immer am Eigelstein eigentlich gewohnt.
Ja.
Dann sind wir einfach mit einer schlechtesten, hässlichen Verkleidung zum Eigelstein und dann stehen da ja überall diese Schlangen, ne?
Ja.
Am Eigelstein vom Lapidarium.
Lapidarium.
Also Lappi. Lappi. Ja. Ist das.
Lappi ist knüppelvoll.
Ist das Urkölner Ding.
Ja. Das sollte ja zumachen. letztes Jahr oder so.
Ach echt?
Ja, und dann haben sie es aber, haben sie übernommen und führt es jetzt weiter.
Ah, okay. Und bei den Urkölnern ist man ja so als Wahlkölner auch nicht so richtig zu Hause. Da kennt man dann keinen.
Ja, naja, aber da kann man ja schnell Leute kennenlernen.
Da kann man schnell Leute kennenlernen. Und dann waren Thilo und ich da und dachten, ja, jetzt da in die Schlange. Nee, guck mal, da vorne ist keiner, da gehen wir jetzt rein. Und das war dann das Cut-Winkel.
Ja, ach, super lang.
Das war dann die Gay-Community am Eigelstein. Und wunderbar, ja. Wir haben jede Menge Kölsch getrunken. Und das wurde dann erst so am Nachmittag voll.
Naja, genau.
Und das war schrill, es war laut, es war bunt, es war nett, saulustig. Und dann sind wir seitdem, glaube ich, 10 Jahre oder so, oder eigentlich bis heute, gerne ins Cut-Winkel, aber dass man da morgens dann irgendwie Platz gekriegt hat, das hörte dann auch auf. Also auch knüppelvoll der Laden.
Ja.
Aber ach, lustig Kölner Karneval. Und jetzt ist dann ja irgendwie auch vom Eigelstein bin ich dann ja weggezogen nach Berlin und jetzt habe ich dann auch mal ein, zwei Mal in Ehrenfeld gefeiert.
Mhm. Hängenden Gärten, oder?
Erstmal einfach auf dem Lenauplatz.
Ah, ja.
Sehr schön auf die Ecke. Also so verändert sich es immer. Und klassisch Zoch habe ich nicht gemacht.
Aber Fedelszug. So in Ehrenfeld oder Nippes oder.
Ja, vielleicht mal so am Rande da gestanden. Und dann gibt es ja noch diesen alternativen Zug. Wie heißt der?
Der Geisterzug. Aber der ist ja furchtbar. Da laufen ja fast nur Trommelgruppen mit.
Ist eher der esoterische Zug.
Ja, ja.
Damals war das auch so bei Viva. Oh, ich gehe auf den Geisterzug, Pillen und Pilze fressen. Ich so, okay, was ist das jetzt? Cool. Gibt es noch so einen zweiten Zug? Dann habe ich den irgendwann gesehen und fand es auch ein bisschen mittel, dass du kein Urkölner bist. Das ist ja für mich die Erkenntnis des Jahres.
Meine beste Freundin Susi wohnt ja direkt am Eigelstein. Mhm. Die wohnt da, also die hat so ein Gästezimmer, wo ich immer penne und dann gucke ich einfach direkt auf die Eigelstein-Torburg.
Mhm.
Und da bin ich auch immer Karneval. Und dann, also Lappi ist immer, kannst vergessen, ist ja ab morgens wirklich immer Schlange.
Rappelvoll.
Voll. Aber da gehe ich auch super oft ins Cut-Winkel und seit ein paar Jahren gehen wir auch immer alle ins Gräßberger. Das ist Gräßberger, ja. Straße.
Natürlich.
Und da sind wir eigentlich, weil wir fast, da starten wir immer. Vor ein paar Jahren sind wir gestartet im Anno Pief, das ist da hinten um die Ecke.
Auch Urköln.
Na genau,
ja, aber auch ein
Superladen.
Bin auch gelandet, ja, gut.
Also da gibt es, finde ich, am Eigelstein nicht einiges so, wo man hingehen kann. Dann
sind super.
Und dann gibt es so eine schöne Anekdote, als ich letztes Mal da war, dann waren wir erst Gräßberger und so, und dann wollten wir noch in die hängenden Gärten von Ehrenfeld, weil ein Freund da aufgelegt hat.
Das kenne ich gar nicht.
So eine Kneipe in Ehrenfeld, in der Vogelsanger Straße.
Oh.
So, und dann sind wir, dann laufen wir da am Ebertplatz rum und dann sagen wir, okay, lass mal ein Taxi nehmen nach Ehrenfeld, weil das so weit ist. Und dann kam aber kein Taxi. Und dann standen wir da zu dritt und dann hat so ein normales Auto angehalten, so ein Privatwagen. Und dann so ein Typ ruft raus, kann ich euch irgendwo hinfahren? Und wir so, ja, wir wollen nach Ehrenfeld. Da und da, Vogelsanger Straße.
Der okay, ich bringe euch ins Pascha.
Ne, und dann hat er gesagt, der wollte 20 oder was. Und wir so, ja, ist okay. Und dann sind wir eingestiegen, hat er uns nach Ehrenfeld gefahren. In seinem Auto zur Vogelsanger Straße.
Aber das passiert, glaube ich, den Leuten auch.
Naja, ja. Und hat er uns da hingefahren für 20 Euro. Und dann steigen wir aus und geben die ihm. Und dieser Freund von uns, der noch dabei war, also Susi und ich steigen aus. Und unser Freund, der dabei war, saß vorne. Und dann im Aussteigen höre ich den noch zu dem Fahrer sagen, sag mal, kannst du mir eine Quittung geben? Ich hab gedacht, das ist wirklich genau der Ort, wo man danach fragen sollte. Das war wirklich ein geniales Erlebnis an Karneval. Da habe ich den ganzen Tag noch drüber gelacht.
Kannst du mir eine Quittung geben?
Aber also, fährst du noch zum Karneval nach Köln?
Ich würde eigentlich ganz gerne hinfahren. Ich hätte eigentlich Bock. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich glaube, ich bin da für eine Aufzeichnung oder irgendwas, eventuell 3 Tage vorher. Dann weiß ich nicht, wie ich es machen soll.
Ja.
Ist natürlich so ein bisschen, Eigelstein habe ich jetzt so ein bisschen aus den Augen verloren.
Ja.
Ehrenfeld habe ich nie so richtig gewohnt. Also ich ein Jahr, aber nicht am Lenau. Ich muss mal gucken. Ich habe auch Angst, dass ich mich nicht heimisch fühle. Aber ich bin es eigentlich auf eine Art.
Ja, also, du hast 17 Jahre in Köln gewohnt. Also
ja,
ich bin zum Dritte. Dafür bist du Kölner for life sozusagen.
Ja. Ist man ist so ein bisschen infiziert. Und das sind auch Sachen, die einem fehlen. Und das sind einfach auch, wenn ich in Köln bin, also man merkt einfach, wie es ist dann was anderes. Ja, und das sind auch die Klischees manchmal, die zustimmen. Also
total. Ich
bin da gewesen vor einem Jahr, ich habe ein Sofa gekauft bei einem Hannes von Haus Töll. Das ist auch Spitzenkneipe.
Ja.
Und wir haben den ganzen Tag gequatscht. Also man war tatsächlich für diesen einen Tag bester Freund.
Ja.
Das war einfach eine Spitzenbegegnung. Und seitdem habe ich ihn nicht wieder gesehen. Und ist auch irgendwie egal. Ja,
total.
Aber wenn, dann geht's auch. Und wenn man in Berlin ist, es doch oft, man kommt irgendwo rein und man denkt so,
tut mir leid, dass ich da bin.
Ja, genau. Wo fange ich hier denn an? Und es ist immer in Berlin. Also ich liebe Oberflächlichkeit auch.
Ja.
Also was heißt ich liebe? Das klingt jetzt auch wieder so, als als wäre ich ein Feind der tieferen Gespräche, aber man kann es doch als Habitus durchaus leben.
Es ist ja viel angenehmer, miteinander oberflächlich zu leben, als irgendwie. Das ist ja dieses Beispiel, also ich habe mal in Hamburg gewohnt und dann haben die Leute zu mir immer gesagt so, ja, also Hamburger sind nicht leicht zu knacken, aber wenn du einen Hamburger als Freund hast, dann als Freund fürs Leben. Und ich gesagt, Leute, wenn ich abends in die Kneipe gehe, suche ich euch einen Freund fürs Leben, damit ich einfach einen schönen Abend haben. Was ist denn los mit euch? Irgendwie so. Und wenn du dich da alleine an den Tisch setzt, dann bleibst du halt auch alleine für den Rest des Abends. Und das ist in Köln anders.
Setz dich dazu, Junge.
Finde ich auch. Aber sag Bescheid, wenn du also ich bin ja Karneval da, sag Bescheid, dann können wir zusammen ins Cutwinkel oder ins Griesberger und irgendwie anstoßen.
Ja.
Und
wenn ich da, ja klar, wenn ich da, ja, ich, ja. Wenn ich da bin, sag ich Bescheid.
Ja, sag Bescheid.
Schön.
Alaf. Kommen wir weiter zu deinem Werdegang. Also jetzt warst du irgendwie Bauer im bäuerlichen Betrieb eingespannt und dann hast du einen klassischen Move gemacht, den man jungen Leuten immer ans Herz legt, zumindest Eltern.
Richtig.
Nämlich, Junge, mach doch mal eine Ausbildung, lern doch mal was Ordentliches.
Richtig.
Und dann hast du Kaufmann gelernt.
Richtig, Industriekaufmann.
Bei der Union Knopf.
Ja, die verkauft Knöpfe.
In Bielefeld. Die gibt's auch immer noch.
Leider nein.
Ich habe heute noch eine Website geguckt, die gibt's noch. Ja klar, gibt's die noch.
Okay, dann gibt's das aber nicht mehr in der ursprünglichen
Vielleicht hat jemand quasi die Marke gekauft.
Das könnte sein.
Aber es ist auch immer noch in Bielefeld, weil ich hätte jetzt auch gesagt, Knöpfe sind ja auch ein krisensicheres Geschäft. Also Knöpfe werden immer gebraucht. Es war ja Knöpfe und so Polsterbeschläge haben die gemacht, habe ich gelesen.
Ja, richtig, genau. Ja. Möbelzierbeschläge.
Ja.
Richtig. Du, wahrscheinlich dachte man auch, wenn man 2000 einen fetten Job beim Fernsehen hat, ich bin der King auf Lebenszeit.
Ja, genau. Jetzt grade, hat man auch Mitte der 90er.
Ne? Ja, und das ist so gerade so eine Sache.
Fernsehen wird immer gebraucht.
Ja.
Aber wie gut kennst du dich noch mit Knöpfen aus?
Wie gut will ich eigentlich wissen? Zunächst möchte ich mal einmal sagen, Nils, das ging hier jetzt gerade so ein bisschen unter, wenn ich sage, ich habe Knöpfe verkauft und die Zuhörer vielleicht ein bisschen irritiert waren. Das ist immer ein Lacher, tatsächlich. Ja, ich habe Knöpfe verkauft.
Ich habe jetzt nicht gelacht, weil ich schon wusste, aber
das ist auch in Ordnung.
Ich finde das faszinierend. Also man denkt ja nicht daran, dass jemand auch Knöpfe verkaufen muss.
Ich wollte es nur gesagt haben, nicht, dass die Zuhörer denken so, hä? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, also es denken viele, das ist okay, dass ihr das so denkt. Ja, Knöpfe ist Zulieferbetrieb für Modeindustrie. Die Modeindustrie war groß in Bielefeld, ich weiß nicht, also Seidensticker.
Krefeld war ja große Seidenstadt.
Krefeld ist ja auch nicht weit. Ja. Genau, also erstmal auch in Bielefeld waren ein paar Sachen, aber darüber natürlich NRW. Alas, Steilmann-Gruppe war damals gigantisch. Ich hatte irgendwie auch recht, ich bin nach der Ausbildung in die DOB gekommen, Damenoberbekleidung. Das war das Beste, was man kriegen konnte. Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wie ich dazu zu meinem Glück kam. Ja? Und meine Kunden habe ich aber gerade vergessen, dann Orwell.
Düsseldorf ist ja natürlich auch große Modestadt und so.
Düsseldorf, natürlich. Ja, und überall waren die Außendienstmitarbeiter. Und
dann war ja damit, wann hast du die Ausbildung gemacht? In den 90ern, ne? Also dann
96
dann
bis
war ja 99. Quasi noch Interjeans in Köln, diese Modemesse. Düsseldorf gab es ja immer diese
CP.
Ja, genau. Ja, diese alte Modemesse sozusagen.
Ja, Riesensache. Ja. Unbedingt. Ja, es waren andere Zeiten. Also mein damaliger Verkaufsleiter, ich habe von dem wirklich Sachen für mein Leben gelernt. Ich hätte es ihm auch gern noch mal persönlich gesagt, aber der Typ war gut, ne? So klassisch, das ist jetzt kein Lacher, Manager mit Herzrhythmusstörungen. Es war wirklich so.
Was hast du denn gesagt? Irgendwelche zentralen Dinge, die du von dem gelernt hast, die du uns jetzt so weitergeben kannst?
Wir machen erst einen Vertrag, wo ich dann nach Köln ging.
Ja.
War er eigentlich der Einzige. Ja doch, die Verkaufsleiter waren dann alle recht cool. Ja, machen Sie das, Herr Gosion. Machen Sie mit Ihrer Freundin Schluss und lassen Sie sich einen Vertrag geben.
Und ich das sind die Ratschläge fürs Leben.
Das war so in den 90ern. Ich habe mit meiner Freundin wohlweislich nicht Schluss gemacht, bin aber auch nicht mehr mit ihr zusammen, ehrlicherweise. Aber ja, es war irgendwie damals auch ein bisschen lustig, dann so diese Schlitzohrigkeit natürlich der Verkaufsleiter, weil wir haben ja alles selber produziert. Das war in den 90ern war das große Thema Outsourcing, ja, dass man in Polen günstiger produziert oder wenn man kann, auch in China, wobei da weiß man nicht so richtig. Da waren einfach die Produktionsmöglichkeiten noch nicht so stark entfaltet. Und wir hatten einen mega fetten Auftrag, glaube ich 60.000 Euro und echt Horn. Und die Geschichte der Firma besagte, dass wir das alles selber machen in Bielefeld. Das war totaler Quatsch. Wir haben alles in Indien bestellt. Und ich dachte schon, okay, Indien, das ist so aus heutiger Sicht. Ich war mal da, man weiß so, was geht. Aber da gibt es jetzt Unternehmer, auf die es Verlass. Die kommen hier hin. Damals war das alles nicht so. Ne? Da war halt ein so ein indischer Zulieferer, den kannte keiner persönlich. Und da habe ich dann die Knöpfe bestellt. Nur die kamen halt dann nicht, nicht? Und dann ist ja immer Liefertermin beim Industrie. Kam. Und was kam, war der letzte Rotz. Und der Reckers Dres und ich haben die Krise gekriegt. Und dann der Chefdisponent hat da angerufen. Und dann war das so, dass dem seine Mitarbeiter, die haben oben geschlafen, weiß ich nur noch. Und dann sind die runtergegangen und haben die unten gearbeitet.
In Indien?
In Indien. Ja. Die haben oben geschlafen und unten gearbeitet. Und die kann man dann auch nur manchmal anrufen. Und so, das war also total, ey, wo, was ist das? Wir wussten es nicht. Naja, und dann haben wir es dann doch alles in Bielefeld gemacht, was schweineteuer war. Und der ganze Auftrag war eine totale, wir waren komplett in den Miesen. Es war eine totale Katastrophe, ja. Aber so mussten wir dann da kämpfen. Und Sachen, die man für sein Leben lernt. Ja, so diese Sache mit der Integrität, nicht? Das lernt man dann natürlich, ne? Dass man, wenn man sich da eingroovt, fällt es einem natürlich ein paar Jahre später bei Viva.
Ja.
Fällt es einem dann leichter, ja. Wenn man da in so alte Strukturen reinkommt und sich versucht, irgendwie da zurechtzufinden. In dem Moment war natürlich, als ich dann Union Knopf verlassen hatte und jetzt habe ich hier in der Biografie schon diesen Punkt vorweggenommen, als man dann bei Viva war, in so einem Medienbetrieb, ging natürlich alles wie von allein, ne? Und es war so, liebe deine Arbeit und du wirst an keinem Tag mehr arbeiten müssen.
Ja.
Und so war es dann natürlich bei Viva, ne? Und Union Knopf war so ein bisschen harte Schule. Ja, ich habe gelernt, wie man mit Geld umgeht, nicht?
Es ist ja auch so ein bisschen, wenn ich mir so die Geschichten so von meinem Vater anhöre, der war auch so Kaufmann in so einer Firma. Wenn ich mir diese ganzen Storys auch so aus dieser Zeit anhöre, wie das in diesem Betrieb noch lief, und du ja dann eben entsprechend wahrscheinlich auch mit diesen Ausbildern, die da dann auch schon irgendwie 20 Jahre bei der Union Knopf gearbeitet haben oder 30 Jahre oder wie lange immer. Das war schon auch nochmal ein anderer Geschäftsweltschnack damals, als der heute so ist oder auch als er in der Medienbranche ist, weil da auch sehr viel irgendwie so per Handschlag noch geregelt wurde und sehr viel irgendwie so. Also mein Vater hat mir immer erzählt, der ist immer auf so Messen gefahren nach Paris und Italien und so, weil der konnte Französisch und Italienisch, deswegen war der für die Kunden immer zuständig. Und der stand in Paris auf der Messe, das war dann so eine riesen Messe für diese ganzen Sachen, die da für so Verpackungsmessen, weil der hat bei so einer Firma für Verpackung gearbeitet. Und dann kamen so Kunden an und haben gesagt, ja, hier, hör mal so, wollen wir einen Bestellschein machen und so. Und dann hat mein Vater gesagt, bist du bescheuert? Ich mach doch hier auf der Messe keine Bestellung. Was denkst du denn? Komm, wir gehen einen trinken und so. Und hat dann da so die Geschäftsbeziehungen sozusagen aufrecht gehalten. Aber jetzt da keine Geschäfte, die hat man dann danach, in den Wochen danach gemacht, irgendwie per Post und so, aber nicht da vor Ort und so. Aber diese Art, Geschäfte zu machen, so dieses, so eine Beziehung zueinander aufzubauen und irgendwie auch so sehr ehrlich auf eine Art zu sein und irgendwie Handschlag gilt noch was und so. Das ist ja schon eine interessante Geschäftsart, ein interessantes Geschäftsgebaren, das es so ja gar nicht mehr gibt und das wir vor allem in der Medienlandschaft überhaupt nicht kennen.
Gar
also,
nicht.
Du hast letztlich, das war beim Raum oder so, als du im Raum warst, bei 1Live, da hast du, glaube ich, erzählt, dass es auch als Selbstständiger so Horror ist, dass man so oft irgendwie so Anfragen kriegt und dann so denkt, so, ja geil, könnte man ja machen und so. Und dann hört man nie wieder was von denen oder dann sagen sie, ach nee, findet doch nicht statt und so. Man denkt, man hat quasi schon damit gerechnet und so und muss dann irgendwie damit klarkommen, dass sie es doch nicht machen wollen und so.
Ja, es lädt sich dann irgendwie sowas auf, ne? Man hat so eine Anfrage und ach, das würde mir Spaß machen, ach schön, das passt mir gut ins Leben. Und dann ist es danach weg und man hat weniger als vorher.
Ja.
Und es gibt überhaupt so gar keine Loyalitäten mehr oder gar keine Verlässlichkeiten mehr in der Medienbranche. Ja. Und das, was du sagst, so genau, ein Mann, ein Wort oder unser damaliger Geschäftsführer, der sich dann auch noch mit einem hochroten Kopf mit dem Betriebsrat fast geprügelt hätte. Ja. So diese Sachen auch. Ja. Auch so ein Industrieller, ne?
Ja.
Der hatte dann so eine alte, was weiß ich was, abgenudelte Ledertasche, da war die Kollektion drin und dann hat er die auf den Tisch gestellt und dann hat er mit absoluter Leidenschaft da die Knöpfe verkauft. Nicht? Ja. Und der war natürlich für uns total das war so wahnsinnig hierarchisch und ja, sein Sohn kam dann und da war aber eigentlich die Zeit der großen Hierarchien auch vorbei, ne? Ja. Da kam eigentlich das Miteinander. So lernten wir das auch tatsächlich in der Berufsschule. Ne? Da kam auch viel aus Japan, obwohl Japan ja eigentlich auch aus heutiger Sicht eine relativ alte Gesellschaft ist. Aber flache Hierarchien war auch damals so ein Schlagwort, was dann so kam mit modernen Managementformen und allem. Und die alte Welt, ja. Und das Geld kam auch irgendwie rein. Relativ, also jetzt habe ich so manchmal das Gefühl, Leute, die sagen, das Geld kommt schon irgendwie rein, die sind naiv.
Ja.
Kann aber auch sein, dass das an meiner beruflichen Vergangenheit liegt.
Ja.
Damals hatte ich schon so den Eindruck, feste Kunden, dies, das. Naja, wobei, es fing dann so an, ne, dass in Polen produziert wurde, ein Werk in Polen.
Mhm.
Dann kam auch Hongkong dazu irgendwie. ja, das halt nicht mehr in Deutschland produziert wird. Das war dann so in den 90ern ein großes Thema. Outsourcing.
Aber die Frage ist, nehmen wir mal an, hoffe ich nicht, glaube ich auch nicht, aber nehmen wir mal an, man muss ja mit einem rechnen, es läuft richtig schlecht. Könntest du dann noch in den Job als Industriekaufmann zurück? Hättest du noch das Know-how? Könntest du noch industriekaufmännisch tätig sein?
Ja, das Know-how müsste ich mir aneignen. Ja, das wäre also.
Hast du hast ja abgeschlossen die Ausbildung.
Hab ich abgeschlossen.
Ja, hast du so ein was kriegt man da so ein Ausbildungs
3000 D-Mark Schein hab ich oder so verdient 1999 monatlich 3000 D-Mark.
Ja, warst du von der IHK oder so ein Wisch, dass du ausgebildeter Industriekaufmann bist?
Ich denke, der flattert irgendwo rum. Ja. Ja. Müsste ich eigentlich noch irgendwo haben, ja. Also, ich könnte in den Bereich, aber ich müsste natürlich das Fachliche alles aufarbeiten. Das hat sich ja komplett verändert. Aber was wichtig ist, ist im kaufmännischen Integrität. Alles andere kann man dann sehen. Also ich bin auch mit einem meiner damaligen Mit-Azubis verbunden. Mhm. Und der sagt auch, ey, ich würde eine Doktorin der Physik anstellen. Das Kaufmännische, das kriegt die schon auf die Kette, ja. Irgendwie Horizont ein bisschen erweitert und dann gucken, was so geht. Wobei ich das Kaufmännische auch nicht klein machen will. Grundsätzlich ist es natürlich immer so mit Budgetierung und sowas. Aber das hat mir, ich habe fürs Leben gelernt, diesen kaufmännischen Kram. Ich kann mit Geld umgehen. Vielleicht konnte ich es auch schon vorher. Ich war nie so ein Verschleuderer.
Ja. Also ein bisschen Talent muss man dafür, glaube ich, haben, für dieses Kaufmännische.
Ich habe auf jeden Fall Leute in meinem engsten Umfeld, denen das Talent abgeht.
Ja.
Das ist echt eine Katastrophe. Ja. Bei Formularen fängt es an. Auch bei meiner Freundin, auch das Grundverständnis der Absicherung. Ach, bei vielen eigentlich. Es ist ja aber auch eine Katastrophe im Freiberuflichen.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich noch ein Albtraum.
Bei ZDF Magazin Royal, da kam es irgendwann mal durch. Aber frag mich nicht, in welcher Sendung. Aber das ist schon auch hart, das Leben der Freiberufler im medialen Bereich. So, das ist schon schwierig. Ja. Die Leute leben spitz auf Knopf.
Ja.
Altersabsicherung will man schon gar nicht immer erst nachfragen.
Naja.
Da hatten wir einen pralleren Berufseinstieg damals. Und jetzt denke ich mir auch manchmal so, ja Leute, wie soll das denn jetzt gehen? Das haut alles nicht hin. Nicht bei mir persönlich. Ja, dazu hatte ich dann doch ein bisschen zu viel Glück. Aber klar, natürlich im direkten Umfeld denke ich manchmal schon so, ups.
Ja, ist halt, ich meine, in Deutschland ist halt eine Angestelltenkultur, ne? Dass die quasi ganze Gesetzeslage ist so darauf ausgelegt, dass du bitte nicht selbstständig arbeitest und nicht freiberuflich bist.
Richtig.
Sondern dich irgendwo anstellen lässt. Das ist ja, das fällt einem immer auf die Füße. Also, weil der Witz ist ja, Freiberufler sind ja in, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie hoch das prozentual ist, aber für mich gefühlt in einem hohen prozentuellen Anteil Menschen, die kreativ arbeiten, die künstlerisch arbeiten. Und dass man von denen verlangt, mehr als jeder Angestellte, fünfmal mehr als jeder Angestellte, seinen Shit zusammenzukriegen und irgendwie Steuern machen zu können und Krankenkasse und Altersvorsorge und das alles selber zu handeln und zu regeln, was Angestellte sozusagen automatisch kriegen, das ist ja, also die es am wenigsten können, müssen das am meisten machen. Das ist so völlig bescheuert.
Und dann, wie absurd waren denn diese Corona-Hilfen?
Ja.
Da kriegen die Leute plötzlich Geld. Man denkt so, hey, geil, das hat doch mal jetzt funktioniert.
Ja.
Ja, das ist schon schwierig. Und es leben doch wirklich viele ohne ein Polster an Ersparnissen.
Aber du hast das so, du hast da richtig, du bist ja auch jetzt wirklich seit sehr vielen Jahren selbstständig im Fernsehen unterwegs.
Also jeder, der ja so ein bisschen die Augen aufhält, der sieht ja, okay, dass ich auch schon auch prallere Jahre hatte.
Ja.
Nicht? Also das ist ja immer, wobei als Außenstehender ist das ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Mhm. Plötzlich flattert eine Werbung rein und dann sieht es im Portemonnaie toll aus. Oder es ist eine Ausstrahlung, die Produktion ist aber schon ein Jahr her und man dreht aktuell nichts, ist aber die ganze Zeit im Fernsehen. Also so, nicht? Aber ich habe es nicht verjubelt. Nein, ich habe ein bisschen aufgepasst und das kommt mir jetzt zugute, dass ich einfach entspannt bin und meinem Beruf so ja dann doch schon auch lang nachgehen kann. Das ist natürlich super.
Aber glaubst du, das ist vor allem dieser kaufmännischen Ausbildung schuld oder ist das nicht auch so ein bisschen dieses, ich meine, du kommst halt aus so einem grundsoliden Haushalt, irgendwie Eltern, irgendwie Bauern, so dass man da schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen das angelegt hat, dass man so ein bisschen auf die Sachen aufpasst und nicht irgendwie.
Ist so, ich komme nach meiner Mutter, was das angeht.
Ja.
Wir sind da uns ziemlich einig in vielen Sachen. Und es war damals schon so, dass meine Brüder, also Thilo und Robin, also ich habe zwei Brüder, wollten eine Stereoanlage. Es gab die aus dem Aldi von Medion. Die hatte echt nicht so einen guten Sound, muss ich jetzt mal so sagen. Aber es war so. Wobei ich jetzt hier nicht das Fass aufmachen will. Wir hatten ja nichts, nicht? Und ich dachte mir einfach, ich will keine Stereoanlage, ist zu teuer. Und ich warte einfach, bis dann irgendwann eine zu mir vorrückt. Dann ist die mir.
Ach, von deinen Brüdern.
Ja, bis ich dann die Medion
erbe. Beide älter als du?
Beide älter.
Ja.
Ich habe einfach dann so Verzicht ich war dann immer gut im Verzichten. Ich hab's auch nicht eingesehen, dass ich 6 Wochen arbeite, um mir dann irgendeinen Shit zu kaufen.
Du dann sowieso immer zu deinem Bruder gegangen bist, um Musik zu hören, oder?
Ja, ich hatte so ein kleines Kassettending auch dann von meinem älteren, hat dann gereicht. Also ich bin immer so, ich habe jetzt nie alles ausgegeben, was ich hätte ausgeben können. Oder ich habe das alles immer nicht so ganz ausgereizt. Ich habe auch nicht studiert, weil ich mir dachte, es ist zu teuer. Ich weiß auch nicht, was ich studieren soll. Und jetzt einfach so studieren, ist doch scheiße. Kostet alles Geld. Da studiere ich nicht. Gucke ich mal, was passiert. Ja, jetzt stehe ich hier. Ungebildet. und das ist dann immer so, wenn man nicht immer so sein Budget ausgrenzt, ist die Schlussfolgerung, dass man immer dann genug hat.
Ja, ja.
Genug Freiheiten. Und das ist eigentlich bis heute so, dass ich niemals alles ausgebe, was ich ausgeben könnte.
Ja. Ich kann Geld nicht gut zusammenhalten, also ich gebe eigentlich immer aus, was ich habe, aber ich bin ganz gut darin, immer nur so viel zu brauchen, wie ich zur Verfügung habe.
Mhm.
Das rettet mich dann sozusagen nach hinten raus.
Auch gut.
Ja, ja, weil ich habe gar keine Rücklagen, aber das, was ich habe, da komme ich immer irgendwie mit klar.
Das ist gut.
Ja.
Ja.
Ist natürlich, also die fetten Jahre sind vorbei, muss man ehrlicherweise sagen, auch im Medienbetrieb irgendwie.
Ja, es ist schwierig, nicht? Ja. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber nee. Es ist natürlich, es
bist gab ja auch noch, ich finde, Jahre. Ich finde, du bist auch noch ganz gut dabei. Also
ich hangel mich so durch.
Du hast eine gute Präsenz, du tauchst immer wieder an so wichtigen Ecken und Enden auf. Du hast ja dann trotzdem immer mal wieder auch eine eigene Sendung gehabt über die Jahre und so und immer mal wieder irgendwelche.
Kommt mal wieder was.
Irgendwelche Produktionen, naja, genau.
Das ist kriegt halt natürlich wirklich, das ist, kriegen natürlich auch wirklich wenige mit. Es freut mich, dass du das sagst, weil ich denke eigentlich auch manchmal so, ja, so ab und zu ist ja mal hier und da was. Freue mich natürlich auch, wenn wir beide irgendwo auftauchen in so einem O-Ton-Ding, weil dann kann ich immer warten, das Warten nicht so lang. Meine O-Töne immer so, naja, okay. Und dann kommen die O-Töne von Nils und ich denke mir nur so, fucking hell, Alter, woher weiß der das alles? Ja, that's right, man. Harry Styles, wieso habe ich den nicht auf dem Schirm? Ich google ihn sofort. Oder letztens in einer Insta-Story, Rezo.
Rezo, ja.
Ich so, ja, ey, warum gucke ich den eigentlich nicht? Direkt abends Rezo geguckt. Und was er alle erzählt, ich meine, also die kann man nun wirklich nicht, da wird man nun wirklich nicht Frau der Lage.
Ja.
Bei Rezo, weil da so viel Content ist. Ja, aber schön. Es gibt schon viele Sachen. Naja, gut, finde ich auch. Und dann sagen immer die Leute so, bist gar nicht mehr im Fernsehen. Und ich denke mir immer so, Leute, ist ja nicht meine Schuld, dass ihr kein Fernsehen mehr guckt.
Na ja.
Oder dass sich euer Sehverhalten verändert hat. Ja, da bin ich jetzt nicht schuld. Ich war durchaus mal hier und da.
Ja.
Aber das habt ihr nicht gesehen.
Aber du gehst ja auch dahin, wo die Leute sind. Also du machst ja mittlerweile auch viel so diese Sachen, auch so diese Sketche, die du bei Comedy Street sehr in Deutschland auch etabliert hast, muss man ja ehrlicherweise sagen.
Ja.
Sowas machst du ja auch jetzt immer noch so auf deinem Insta-Account ab und zu. Also auch manchmal so Classics, aber manchmal, du produzierst auch neue, ne? Also noch
produzierst
auch
neue.
Teil neue. Ja,
ja. Ja, genau. Ich habe da irgendwann im Sommer mit angefangen, dass ich dann so den Comedy Street-Style, so ein bisschen back to the roots.
Ja.
Und das macht Spaß, weil die Leute voll drauf abfahren. Und da hatte ich mit manchen Clips dann doch wieder so eine Präsenz, also so, wenn dann irgendwie über 1 Million Leute gucken oder so, dann merkt man schon, das kriegen die dann mit.
Mhm.
Nicht? Anders als wenn man irgendwie im Fernsehen war, wo man denkt, es hat keiner gesehen, du machst ein Posting, es interessiert keinen.
Ja.
Die Leute schreiben in deine Kommentare, wann bist du wieder im Fernsehen? Dann bist du im Fernsehen, postest das und die Leute reagieren nicht.
Ja.
Und ich so, check ich nicht. Ja. Na gut, aber so, das macht Spaß dann, ist dann irgendwie ein guter Vibe. Genau, da produziere ich selber, versuche, ja. Also eigentlich, klar, ein Stück weit wird man immer auf den, ich werde ja immer auf den Riesenpimmelmann reduziert.
Klar.
Es ist auch nicht so, dass ich mich schäme für den Gag, ja, weil ich jetzt auch wirklich damit erstmal eine Weile lebe und darüber hat wirklich jeder gelacht.
Ja.
Also nicht nur irgendwelche Dovis, sondern auch schlaue Menschen, alles querfeldein, da habe ich irgendwie den Nerv getroffen.
Mhm.
Wunderbar. Ich finde auch aus heutiger Sicht, dass der Witz eigentlich okay ist, weil der Typ hat auch keine, der hat keine feste sexuelle Orientierung, der hat keine sexuelle Aggression, der rennt halt einfach mit diesem riesen Ding rum. Und that's it.
Ja.
Deswegen konnte ich die Figur aber auch nicht so gut ausschlachten, weil es ist nicht viel mehr als das.
Mhm.
Es ist dann immer eine Wiederholung geworden, wieder eine Wiederholung.
Mhm.
Und naja, so ein bisschen dünn. Also man muss jetzt wirklich Comedy Street nicht wiederholen. Ja, es sind genug Sachen drin. Da haben sich die Zeiten verändert und das ist gut so, nicht? Aber es war doch schon mehr drin als dieser Riesenpimmelmann. Und manche Sachen waren auch durchaus ihrer Zeit voraus, was keine Leistung ist, weil wir wahnsinnig viele Clips gemacht haben, aber trotzdem. Und ich gucke mir dann manchmal so Folgen an und dann, wenn mir ein Sketch halt immer noch gefällt, dann macht das Spaß, den zu posten. Und das ist eine ganze Menge, so was irgendwie auch noch so klar geht, was nicht dann neu ist, ne? Man sieht das dann schon manchmal, aber was Ja, genau. Durch die Auswahl möchte ich dann zeigen, das ist eigentlich ein zeitloses Format.
Ja, absolut.
Also dann, vielleicht ist es auch eine Art von Genre schon eher als nur eine Sendung. Und da sind doch Möglichkeiten. Und ich finde immer, ich habe ja auch, also wir haben ja auch mit Elton vs. Simon ganz viel im Studio gemacht. Und das war auch cool, das hat auch Spaß gemacht. Und trotzdem fand ich immer im Studio so ein bisschen die Möglichkeiten, habe ich immer auch sehr als begrenzt empfunden.
Ja.
Und dieses Ausgeleuchtete ist auch immer ein Stück weit Fernsehsterilität. Ja, dass ich immer finde, so draußen im wirklichen Leben, das hat schon was. Und ehrlicherweise würde ich da auch in die Richtung, könnte ich mir auch noch schon noch mehr vorstellen. Könnte ich mir mal gucken. Macht Spaß, also ist nicht ausgelutscht, finde ich.
Du hast ja auch mit deinem Bruder dann eine Zeit lang eine Sendung gemacht, die hieß Antisocial Network. Und ich fand das so witzig, weil da in den Artikeln über immer stand, dass du 480.000 Facebook-Follower hast.
Ja, richtig. Ja.
Das waren noch Zeiten, was?
Das war noch
als Zeit. Facebook noch relevant war, ja, sozusagen. Ja.
Das ist krass, ne?
Ihr habt im Grunde genommen diese Böhmermann, diese Prism is a Dancer-Geschichte vorweggenommen.
Ja,
genau. Weil ihr das Facebook-Profil von Leuten durchsucht habt und dann sie in Situationen gebracht habt, die sie laut ihr Profil für sie super unangenehm sind, sozusagen. Wenn sie das alles durchschneiden, haben sie, glaube ich, 10.000 Euro gewonnen oder irgendwie so ähnlich. Ja. Und das hast du mit Tilo zusammen moderiert.
Ja, genau. Genau, die Idee war mit Sido und dann hatte Sido so eine Schlagzeile mit Kiffen.
Ja.
Und dann hat der Vorstandsvorsitzende gesagt, das geht nicht. Der muss weg.
Braucht ihr aber jemand, der so einen ähnlich klingenden Namen hat.
Nee, dann habe ich genau. Ja, dann dachte ich so, ich habe jetzt keinen Bock auf einen Elton-Ersatz, das ist alles scheiße. Und wir versuchen jetzt, Tilo durchzuboxen. Der Sender hat sich drauf eingelassen. Ja, das war natürlich echt keine perfekte Sendung. Und auch gerade, wo du Prisoner is a Dancer, die ja so facettenreich war und so viel starke redaktionell. So weit waren wir lange nicht.
Naja.
Aber es war so die Tendenz, man hätte da, glaube ich, viel daraus machen können. Wir haben erstmal so einen Pilot gedreht und der wurde auch gesendet. Puh, ja, also bei mir sehe ich da aber auch im Nachhinein auch einige Schwächen. Also das hätte man aber vielleicht, wenn man einen Schritt weiter gegangen wäre, wenn man den Pilot hätte verschwinden lassen. So, dann hätte das schon, finde ich, ein Format werden können, was Back-to-Back mit damals Schulz in the Box oder so hätte wegen mir schon auch. Also habe ich eigentlich ehrlicherweise damals als Fehlentscheidung angesehen. Dass der Pilot nicht perfekt war, das ist so.
Da habt ihr auch schwer Prügel für kassiert. Und ich habe so einen Spiegel-Online-Artikel gelesen, der hat so kein gutes Haar an euch gelassen, weil der gesagt hat, das ist eine Mobbershow im Grunde genommen.
Ach, guck an.
Ja, ja.
Den habe ich nicht gelesen. Ja. Ein anderer Spiegel-Artikel war recht neutral im Gedruckten.
Ah, ja. Ich habe so eine Spiegel-Online-Kritik von Arno Frank, der große Fernsehkritiker von Spiegel-Online.
Okay.
Der hat da gesagt, ja, die Show ist eigentlich Mobbing als Fernsehsendung. Und,
okay.
Und hier, halt die Fresse, dann kriegst du 10.000 Euro sozusagen. Also, das war so sein Thema. Er war sehr empört über diese Sendung offensichtlich.
Ja, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht, ne? wenn die klugen Leute sowas schreiben. Ja, komisch, dass das nicht, muss ich jetzt nochmal lesen, das interessiert mich natürlich. Aber weiß ich nicht, ob das Konzept jetzt eindeutig die Schwäche hätte oder ob man es hätte anpassen können, wie auch immer. Generell ist es schon zeitgemäß, mit diesen Social-Media-Sachen zu spielen. Aber es kann
mehr denn je ja eigentlich.
Eigentlich mehr denn je. Und das war auch damals schon absehbar, dass das Potenzial hat. Deswegen habe ich das immer als Fehlentscheidung des Senders angesehen, dass sie das haben fallen lassen. Übrigens mit 11, also damals die Quote war vom Marktanteil irgendwas mit über 11, 11,5. Und Schulz hatte 12 irgendwas und Schulz, Entschuldigung, Olli Schulz, lief dann weiter.
Ja.
Also Olli Schulz ist ja auch völlig, völlig legitim. Nur, dass unsere mit den Werten abgesetzt wurde, wo heute der durchschnittliche Marktanteil von ProSieben bei 7,9% ist. Also die Zeiten haben sich da wirklich, wirklich geändert.
Ja.
Aus Quotensicht will ich mich da gar nicht, das wollte ich jetzt einfach nur mal so darstellen. Aber inhaltlich dachte ich so, wieso, das ist doch irgendwie, da geht doch was. Klar, der Pilot war nicht perfekt, aber come on. Es war auch ausdrücklicher Senderwunsch, dass wir es machen. Es war auch die Produktionsfirma des Senders, die damals noch so ein bisschen hier und da anders war als die anderen Produzenten auf dem Markt. Noch ein bisschen zu senderloyal.
Ja, vor allem nicht ganz so sich rausgewagt haben wie jetzt so eine Florida oder so, die irgendwie immer sehr.
Das sowieso nicht.
Ja.
Ganz weit davon entfernt.
Strandgut war das ja am Anfang.
Strandgut,
schon TV, genau.
Wobei es die zu der Zeit auch noch nicht gab, 2014 oder so, ne? Ja. Aber auch Brainpool oder wie sie damals hießen, ne? Prime hätten, glaube ich, da in manchen Sachen anders reagiert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat sich das jetzt auch schon anders entwickelt. mit der Produktionsfirma des Senders. Aber damals, ja, so ein paar Entscheidungen, da dachte ich auch so, Leute, anders, anders.
Was ich ja sehr genieße, ist, wenn ich in Formate eingeladen werde, bei denen ich denke so, das ist so weit weg von mir oder von den Dingen, die mich interessieren oder die ich mag oder was auch immer, da muss ich dabei sein. Also ich mache so gerne bei so Formaten mit, die ich so ein bisschen schräg finde und ich kriege diese Anfragen nicht oft und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn sie, also zum Beispiel eine der Lieblingssachen, wo ich mal mitgemacht habe, war, das hieß die Kirmes-Giganten oder so ähnlich. Das war auf der Düsseldorfer Rheinkirmes, hat dann RTL so eine Show gemacht, wo so vier Teams aus Promis, in großen Anführungsstrichen, weil ich eben auch dabei war, gegeneinander angetreten sind. Immer Dreier-Teams gegeneinander angetreten sind in verschiedenen Disziplinen auf der Kirmes. Also zum Beispiel im Autoscooter und man hatte hinten an der Fahne am Autoscooter so einen Ballon und Nadeln und man musste gegen den anderen die Ballons kaputt fahren sozusagen. Und wer als letzter, also Last Man Standing, der am Schluss übrig war, der hat die Runde gewonnen. Oder wir mussten auf einer Achterbahn, haben wir so Humpen bekommen und mussten mit so viel Flüssigkeit wie möglich am Ende wieder ankommen sozusagen. So. Und haben sich halt so lauter so Spiele auf der Kirmes überlegt und dann gab es noch in einem Zelt so ein Studio, wo wir dann noch so Studiospiele gemacht haben, Hau den Lukas und so solche Sachen und so. Und das fand ich Weltklasse. Das hat mir so einen Spaß gemacht, weil es aber auch so weit weg von mir war und meinem Universum. Also auch so, was auch diese Kandidaten betrifft. Und da waren dann so, da waren dann irgendwelche Bachelor, Paul Janke war da, dann irgendwie, ich war in einem Team mit Joey Heindle und so. Also diese ganze Promi-Riege irgendwie, bei der ich ja fast kaum auftauche. Ich so mittendrin, ich war auch in einem Team mit Joey Heindle, ich habe den dann Backstage kennengelernt. Nachdem wir uns eine halbe Stunde getroffen haben, hat er mich zu sich nach Hause eingeladen. Ja, kannst du auch bei mir pennen und so. Das war sehr zutraulich, ja, muss man sagen. Ja, ja, ja. Und dann war da auch so hier dieser Detlef von Detlef muss reisen, von Vox.
Ja, Detlef Stevens.
So. Ja, Detlef Stevens, genau, der war dann auch da. Und ich hatte Panayotta, wie sie alle heißen, ich hatte wirklich die Zeit meines Lebens. Und das finde ich immer super, bei solchen Sachen mitzumachen. Es ist weird. Und auch, wie die sich dann so untereinander unterhalten und was die jetzt wieder alle für Projekte machen und so. Und dann so daneben zu stehen.
So die Lebensentwürfe.
Ja, total. Es ist absolut wild, finde ich.
Ja, ja, ja.
Und das genieße ich sehr. Und bei dir habe ich das Gefühl, dass du auch manchmal bei solchen Sachen mitmachst, weil du denkst irgendwie so, okay, wow, was ist denn jetzt los? Da bin ich dabei.
Genau so ist es, ja.
Ja.
Man ist dann ein Tourist auf eine Art und total. Das ist total spannend.
Ja.
Und es fing an bei Die Alm. Weiß nicht, ob man sich noch erinnert.
Ja. Naja,
wobei, das war.
Du hast
dann,
bei der Alm mitgemacht?
Ich habe bei der Alm moderiert.
Ah ja.
Ja. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen. Die Geschichte entspricht nicht so ganz deinem Vorlauf. Da geht Primetime-Moderation, dem Sender geht's um was. Und Elton, glaube ich, musste auf Hochzeitsreise oder so. Da bin ich da hingekommen.
Ja.
Und es war aber interessant zu sehen, wenn man dann so in der Regie mal so steht, weil man gerade nichts zu tun hat. Und dann kommt dann ein René Weller angelaufen.
Der schöne René.
Der Hunger hat und der die Regie nach Essen absucht. Das waren so Momente, wo ich dachte, ach guck mal an, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Auch Gunther, der Promi, hey, ich brauche mehr Geld.
Ja, Gunther Gabriel.
Gunther Gabriel, umstritten aus heutiger Sicht, stimmt, umstritten.
Hey Boss, ich brauche mehr Geld.
Hey Boss, ich brauche mehr
Geld. Gott habe ihn selig.
Gott habe ihn selig. Ja. Dann war die Bild immer da und dann ging es darum, dann hatten die so eine Aufgabe und Kadalot war da, glaube ich, und aber auch eine zweite noch. Jamila Ruwe.
Ja, ja.
Das ging so um den Schweizer Botschafter in Berlin, der irgendwie eine Affäre hier oder da hat. Das sind diese Boulevard. Und dann hatte Jamila Ruwe nach irgendeinem Schlüssel im Wasser gesucht und dabei gab es einen Busenblitzer.
Ja.
Da war die Bild zufrieden. Wir haben unsere Geschichte, es war ein Busenblitzer. Ja. Und wenn du so daneben stehst und dann denkst du, okay.
Aber das war doch dann auch die Staffel, da war doch auch der Prinz Anhalt, der dann der Kader, glaube ich, ins Badewasser gepinkelt hat.
Das war die Burg. Die verunglückte Burg, ja.
Ah, okay.
Und ich bin damals aber auch konfrontiert, ich habe da die Moderation so ein bisschen trocken neben Sonja Kraus gemacht und die Quoten waren gut und es trotzdem prasselte auf mich eine Kritik und ein Infragestellen, dem ich überhaupt nicht gewappnet war.
Ja.
Nicht? Und dies und das und du musst und da und niemand war zufrieden.
Ja.
Und dann auch auf dem Ohr eine cholerische Regie. Da war ich, das entsprechende psychische Gestell hatte ich dann doch nicht.
Ja, ja,
auch wenn
ja.
ich schon zuvor 10.000 Hühner umgepackt hatte. Aber das, diese Breitseite habe ich nicht nachvollziehen können.
Aber das muss ja auch, das ist ja schon relativ lange her. Ne? Das muss ja sehr.
2003 war das.
Ja.
Und da wurde an mir rumgemakelt und Sex hier und Sex da. Das habe ich alles nicht verstanden. Nee, Sex eigentlich keiner. Nee. Also bei mir eh nicht, aber auch sonst keiner, glaube ich. Nur so diese, was ich gerade schon erzählte. Aber so eine andere, lass ich mal weg.
Ja.
Thilo hatte das noch irgendwo auf VHS, so einen Ausschnitt aus der Alm. Und ich bin sehr selbstkritisch. Ich gucke mir die Moderation an, sie war voll okay.
Ja.
Sie war trocken, sie war reduziert.
Ja.
Manchmal so ein Gag, aber voll okay.
Aber wahrscheinlich nicht das, was die Leute von dir erwarten. Die haben wahrscheinlich gedacht, jetzt holen wir uns den Verrückten.
Der muss so moderieren,
so ein bisschen, wie bei Comedy. Der hat da den Plastikpimmel in der Hose und macht da irgendwie.
Ich weiß es nicht.
Ja, sowas wahrscheinlich.
Du musst das so machen wie bei Comedy Street. Ich bin aber doch bei Comedy Street immer in Character gewesen, ja? Wie, was und was hat denn so ein Rumpimmeln auf der Straße als Punk oder wie auch immer, in welchem
Kostüm? Sowas haben wir da wahrscheinlich erwartet, also so Lämmermann-mäßig irgendwie.
Überträgt man das auf die moderative Ebene?
Ja.
I don't know.
Ja.
Aber ja, du, genau, das ist des Pudels Kern, Nils, ja.
Worauf ich auch neidisch bin, auf eine gewisse Art, was du auch viel gemacht hast und viel machst, sind so Quiz-Shows. Das ist ja etwas, wo ich immer.
Das wäre was für dich.
Ja, das wäre wirklich was für mich. Da hätte ich wahnsinnig Bock drauf. Lustigerweise, ich war mal bei, es gab es, glaube ich, eine Staffel, gab es auf RTL so eine Sendung von Olli Geis moderiert, so ein Musikquiz, wo man Songs erraten musste und auch so ein bisschen Karaoke und wo auch so ein bisschen Partystimmung sein sollte und so. Und dann so zwei Teams gegeneinander und dann aus den Teams immer die Besten, die dann am Schluss irgendwie gegeneinander angetreten sind. Und ich kam da an. Und dann hat, weil ich war vorher auch irgendwie schon mal in der Chartshow und so, und dann stehen wir alle so zusammen, dann war dann so Andrea Kiewel, Thomas Anders, Ross Anthony, so diese ganze Gang an Leuten und ich irgendwie auch dabei. Und dann stehen wir so zusammen, Olli Geisen so zu allen, ja hier bei dem Buckeberg, da müsst ihr aufpassen, der weiß alles. Und ich so, cool, gar kein Druck. Und, so. Und dann habe ich das aber so easy gewonnen, diese Sendung, weil ich wirklich alles kannte. Und immer bei jedem Lied so nach einer Sekunde, weil es halt immer so 80er-Songs. Also wenn du so ein Quiz mit mir mit heutigen Songs machst, hätte ich keine Chance. Ne? Ich würde anderen, aber so, wenn du dieses ganze 80er-Krams machst, okay, da bin ich am Start. Und dann habe ich das eiskalt gegen Thomas Anders in der Schlussrunde gewonnen und so. Und das war... Das hat riesig Bock gemacht und so. Sowas liebe ich halt total. Ich liebe auch so Quiz-Shows. Du warst ja zum Beispiel.
Das Buchstaben-Battle meinst du wahrscheinlich.
Aber du hast es ja schon immer, du hast schon immer viel gemacht. Zum Beispiel warst du auch bei, ich lese mal korrekt vor, wie es geschrieben wird: Es kann nur E1nen geben.
Es kann nur ein. Was ist das denn noch gewesen?
Ja, das war so eine Show. War das nicht sogar auch Olli Geissen? Ich glaube, das war. Ich glaube, das war RTL, so eine Rateshow mit so sagt die Wahrheit mäßig. Habe ich so eine Kritik gelesen. Also, wo immer so Leute kamen, die irgendwas Besonderes machen und ihr musstet in Rateteams immer sagen, was die sind oder was die machen oder
so. Ich war in einer Olli Geissen Show nur mit. Da war Colin auch. Da war ich mit Colin in einem Team.
Ja.
Aber erinnern kann ich mich nicht mehr wirklich. Aber.
Früher gab es so eine geile Show, Quizfire, kannst du dich an Quizfire noch erinnern? Das war so eine Sat.1, so eine Daily-Time-Quiz-Show, wo die Leute, auch nur Promis, und dann saß man da, und wenn man verloren hat, wurde der Stuhl so runtergefahren. Da saß ich mal Backstage mit Bert von Cindy und Bert.
Ja.
Und da hat er mir erzählt, wie scheiße diese ganze Schlagersache, also auch da, Gott hab ihn selig, und hat er mir damals erzählt, wie scheiße er diese ganze Schlagersache findet, und sie hätten mit Cindy und Bert eigentlich was anderes gewollt, weil die erste Single von Cindy und Bert war ja ein Cover von Black Sabbath. Die haben ja ein deutsches Cover von Black Sabbath gemacht. Und der hat gesagt, das war eigentlich die Richtung, in die sie gehen wollten. Ja, und dann wurde ihnen direkt danach immer wieder sonntags geschrieben. Und dann mussten sie das machen.
Das ist das Ding, so diese Leute zu treffen, das macht so einen Riesenspaß.
Ja.
Oder wenn man in diesen Talkshows ist, so Karl Moy, ich habe noch neben Karl Moy gesessen. Ich habe gesessen, mit der habe ich mich auch bestens unterhalten, mit der Dschungelgewinnerin aus den Edgar Wallace-Filmen, Ingrid Bergmann.
Ja.
Toll, diese Leute zu erleben.
Die Dschungelgewinner aus Edgar Wallace. Du meinst die Bankräuberin.
Die Bankräuberin mit dieser Mordgeschichte. Aber das wollte ich jetzt nicht so vorweg raushauen. So. Klar, das macht sie spannend. Aber diese Prominenten, die man so trifft und das dann zu sehen. Also auch ZDF Fernsehgarten, da war ich im Sommer.
Ja.
Kiwi, so eine herzliche, nette Kollegin.
Absolut.
Es wird nichts in Frage gestellt. Ja. Es läuft so, das Publikum ist da, die freuen sich. Ja. Oh, wie geil das ist. Und das kommt dann aber nicht bei dem Zuschauer, kommt das dann nicht rüber. Da kommt dann immer dieses, du brauchst Geld oder hast du es nötig oder auch immer diese Bewertung von anderen Prominenten, ey, damit habe ich auch aufgehört. Ja. Einfach, das ist keine Ahnung. Also, ja, ich meine, wir sind ja eine Generation, damals, das geht ja auch nicht so richtig aus mir raus, ne? Damals spielte sich das in meinem Bewusstsein alles in den Metropolen ab. Ja, in Berlin, in München, in Köln, in Hamburg. Und man trifft aber mittlerweile so viele Leute, die irgendwo in den Provinzen leben und einen ganz eigenwilligen Lebensentwurf haben, der sich damit einfach überhaupt nicht überschneidet, ja. Und auch der ganze Werdegang und alles, ja, da ist das Showgeschäft so voll und auch mit so vielen Leuten und aber auch so schräg. Ich finde das spannend, das alles irgendwie manchmal so zu sehen. Und man hat da irgendwie eine gewisse Distanz und aber es ist cool. Und am coolsten ist natürlich mal, wenn man die Leute von früher kennt. Klar, logisch.
Ja.
Es fing ja bei mir auch ganz gut dann an mit den Filmmagazinen. Ne? Ich hatte ja wirklich auch die Hollywood-Heinis alle. Oder ich hatte auch so Leute, an die man heute vielleicht gar nicht mehr so viel denkt. Gina Davis oder so.
Ja.
Hier im Vier Jahreszeiten in Berlin und Beyoncé. Mike Myers natürlich. Auch geiler Typ irgendwie.
Ja.
Richard Harris. Der war krank. Den sollten wir interviewen bei Harry Potter 1.
Ja.
Richard Harris als Dumbledore,
ja,
ne?
Ja.
War so noch, ja. Ne? Ja, nee, der war dann, das war dann knapp. Aber Christopher Lee habe ich getroffen in Berlin, in Frankreich, in Paris. Das sind ja so irre Begegnungen.
Aber es sind ja immer nur 7 Minuten Begegnungen. Diese Junkets hat man 7 Minuten Zeit.
Es ist etwas mehr als Madame Tussaud,
ja.
Sage ich immer. Es ist einfach so. Die Leute sind.
Hast du mal so ein richtig ätzendes Junket?
Ganz bestimmt, ja, logisch, auf jeden Fall. Ätzende Junkets waren auch dabei.
Also ich hab mal Ben Kingsley gehabt.
Ah.
Und zwar für den Film Ender's Game. Und das war ja ein richtiger Scheißfilm.
Mhm.
Und er hat wahrscheinlich im Nachhinein auch gedacht, oh, wieso habe ich da mitgemacht? Und dann hat er an diesem Tag, hat er hier in Berlin im Adlon die Interviews gegeben. Und ich musste auch ein Interview machen. Und dann kamen alle JournalistInnen, Kollegen kamen raus und waren alle so, oh, waren alle schon so genervt und waren alle irgendwie so. Ich dachte, naja, vielleicht habt ihr den irgendwie falsch angepackt oder I don't know. Also ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwie schlauer bin als die, aber ich habe gedacht, vielleicht finde ich irgendeinen Zugang zu dem. So. Und dann komme ich rein und stelle ihm eine Frage und dann hat er einfach extra 7 Minuten lang geantwortet. Weil er keine Lust hatte, irgendwie ein Interview zu führen. Hat er einfach 7 Minuten lang sinniert über seine Zeit bei der Shakespeare Company und so. Und dann, okay, das war's, danke. Und dann musste ich einfach wieder raus. Das ist so ein Wichser.
Ben Kingsley, dabei ist man noch Fan eigentlich.
Ja, das war nicht sehr Gandhi-like.
Nee, nicht Gandhi-like, genau. Ja, welchen Film hat denn Ben Kingsley mit Anthony Hopkins? Die beiden haben doch einen Film, die hatten Szenen in Köln. Und die Continuity-Frau von Lars van der Trier, die war in unserem Bekanntenkreis.
Ja, Lars von Trier.
Lars von Trier, ja. Die Continuity-Frau, die haben ja ein gewisses Verhältnis hat man dann schon, ein berufliches. Ja, Continuity ist ja irgendwie
sehr eng an der Regie.
Eng an der Regie und die sagte auch, ey, Ben Kingsley, ich kotze im Strahl. Und dann Anthony Hopkins, Ben Kingsley, ich bin Sir Ben Kingsley. So, und wo ist mein Fahrer? Und ich sitze allein im Auto. Und Anthony Hopkins ist um die Ecke gekommen und hat gesagt, hey, I'm Tony. Und vielleicht, ja.
Ach, das ist ja, der ist auch cool. Der ist ja auch auf Instagram irgendwie immer so ganz cool, macht irgendwie ganz witzige Sachen. Ja. Ich glaube, Anthony Hopkins ist irgendwie sehr entspannt.
Ja, ja, bei Hannibal hatten auch alle Angst irgendwie. Ja, bei Hannibal. Und dann sagte die Frau vom Verleih, das ist der Simon, der hat gestern den Fernsehpreis gewonnen. Ich habe mal den Fernsehpreis bekommen für Nachwuchs 2002.
Ja,
und das war in Hamburg.
War das für Film Up? Ja, ich glaube.
Es war für Film Up, wobei ich glaube, die Leute hatten alle so ein bisschen Celluloid im Gedächtnis und haben es aber Film Up war wahrscheinlich schon abgesetzt, ich weiß nicht, und Comedy Street.
Ja.
Giovanni De Lorenzo kam zu mir und sagte, ja, das wäre gewesen, weil die Leute aus dem Entertainment-Sektor und die Leute aus dem Fiction-Bereich, die konnten sich einigen.
Ja.
Und zack, hattest du den Preis. Und ich so, ah, cool. Giovanni De Lorenzo, krass. Seitdem nicht mehr eine solch hochkarätige Begegnung gehabt, zwar, ja. aber trotzdem, außer natürlich heute mit dir, Nils, aber natürlich trotzdem ein spannendes mediales Leben geführt. Und genau, die Frau vom Verleih sagte, dass der Simon, der gestern den Fernsehpreis bekommen, bitte seien Sie freundlich. Und dann war Anthony Hopkins freundlich, weil er hat ja auch alle, die ganzen, da hat er auch alle verscheucht. Die ganzen Redakteure hatten alle Angst, aber es ist auch ein bisschen, man hat dann auch nicht so Bock, wenn man Superstar ist und die Leute lesen ihre Fragen ab ohne Blickkontakt. Kontakt. Das sind so manche Sachen, die dann die Hollywood-Stars auch manchmal nerven.
Ja, aber ich finde, also ich habe das Gefühl, je größer der Star, desto entspannter sind die. Ich habe so das Gefühl, bei diesen ganz großen Stars, die sind dann auch wieder so, dass sie denken, komm. Und dann sind die irgendwie mal, also ich habe mal Jeff Goldblum gemacht. Mhm. Das war, glaube ich, zum zweiten Independence Day, wenn mich alles täuscht.
Mhm.
Der hat so mit mir geflirtet so ein bisschen, als das Interview losging und so. Der war so ein bisschen auf Angrabbeln und so.
Ach, guck.
Und,
lässt man sich doch mal, also mit Jeff Goldblum.
Absolut, ja. Das
irre witziger Typ eigentlich, ja, auf eine Art. Ne? Super Typ.
Super Typ.
Wieso ist der denn so entspannt eigentlich? Weil ich weiß, warum. Ben Kingsley denkt sich, ich muss noch mal ein zweites Gandhi drehen. Ja. Es gibt aber keinen zweiten Gandhi.
Gandhi 2.
Ja. Ja. Und Jeff Goldblum denkt sich, ich habe keinen Bock, noch mal Independence Day zu drehen.
Und macht's dann trotzdem.
Und macht's trotzdem. Ja. Das ist der Unterschied.
Jeff Goldblum ist ja auch, das hat mir mal Maria erzählt, weil sie die hat eine Freundin, die hat jahrelang in L.A. gelebt und war irgendwie Producerin beim amerikanischen Bachelor und so. Und die hat erzählt, und das weiß man in L.A. auch, es gibt so ein, zwei Kneipen, wo Jeff Goldblum immer abhängt. Da geht er dann auch tagsüber hin und trinkt sich ein, Quatsch mit den Leuten und so. Also der ist so völlig entspannt. Der hat so gar keine Berührungsängste oder so. das Problem von Ben Kingsley ist, dass er so ein bisschen denkt, dass alles so leicht unter seiner Würde ist. Mhm. Also diese Filme, die er macht. Aber dann andererseits ist natürlich, sagt man so, ja, okay, aber du musst es ja auch nicht machen. Du machst es ja trotzdem, weil du irgendwie die Kohle einstreichen willst. Dann sei halt kein Arsch danach, irgendwie, wenn ja, die ja. Leute dann auch drüber reden wollen. So.
Und ich würde Ben Kingsley de facto nicht erkennen.
Ja.
Meinst du? Ich würde Ben Kingsley würde ich nicht erkennen. Ich muss mich konzentrieren. Also Jeff Goldblum würde ich auf jeden Fall erkennen. Und wenn er mir in Panko entgegenkommen würde, würde ich sagen, halt, stopp, ganz kurz mal stehen bleiben. Es ist Jeff Goldblum.
Ja.
Ben Kingsley, der ist ja schon so ein bisschen. Ja,
der könnte tatsächlich, das stimmt schon, der könnte hier so ein bisschen untergehen. Der könnte so ein.
Ich meine, also positiv, ne? Der taucht ja auch ab in seinen Rollen auf eine Art.
Ja. Aber es ist vielleicht auch einfach, weil er so doof im Interview
zu mir war. Also wirklich gibt es eigentlich keine Rechtfertigung dafür, ein Arschloch zu sein. Also man muss auch nicht immer nett sein oder so, das ist ja
aber
sachlich, ja. Oder aber ein Arschloch zu sein.
Jetzt hat er vor kurzem hier auf Instagram die Runde gemacht, dieses Video von Kate Blanchett, die war so eine Logo-Kinderreporterin bei ihr, die Englisch konnte und war so ein bisschen aufgeregt. Und Kate Blanchett hat gesagt, okay, ist dein erstes Interview? Und sie so, ja. Und ich so, okay, pass auf, jetzt vergessen wir mal das hier alles und so. Wir gehen jetzt einfach mal beide davon aus, dass das hier jetzt dein bestes Interview aller Zeiten wird. Wir sorgen jetzt beide dafür, dass das hier super ist und dass das allerbeste Interview ist.
Kate Winslet, ne?
Kate Winslet, genau.
Ja, sau süß.
Sehr, sehr niedlich.
Sau süß, ja. Fand ich auch gut.
Vielleicht sind wir Kate Blanchett und Kate Winslet. Aber,
Kate Blanchett ist ja, um Gottes Willen, wenn die auftaucht.
Die ist aber, glaube ich, auch sehr entspannt. Ich glaube, die ist auch cool.
So privat schon auch irgendwie happy. Gibt's auch nicht immer alle, ne?
Ich habe mal gehört, dass Charlize Theron, die war früher Model und hat dann auch so, in Hamburg ist die dann auch in so Kneipen gegangen, hat die Typen alle unter den Tisch gesoffen. Dass einen saufen wollte.
Ach krass, ja. Charlize Theron, ja. Ich war vor zwei Monaten für einen Job in Johannesburg.
Ja.
Da ist Charlize Theron aufgewachsen.
Naja.
Kann man sich aber nicht vorstellen. Rafft man nicht. Habe ich nicht kapiert. Ich dachte, hier ist die aufgewachsen? Wie geht das? Check ich nicht. Howard Carpendale auch. Habe ich nicht. Ja,
sie sind ja, glaube ich, in die gleiche Klasse gegangen.
Ja, aber ich glaube auch.
aber du hast ja, wie gesagt, auf Viva lange Zeit dieses Kinomagazin gemacht. Das wollte ich früher auch mal machen. Ich habe dann sogar einen Piloten gedreht und dann wollte der damalige Programmdirektor nicht, dass ich das mache. Aber das ist ja natürlich für so Filmfans total geil. Und du bist ja auch, dein Bruder und du, ihr seid ja absolute Film-Nerds, vor allem was so diese ganzen 80er-Filme drin. So, dein Bruder ist ja ein unfassbarer Chronist der 80er Filmjahre, weil er wirklich Programmzeitschriften von damals ausgeschnitten und immer noch irgendwie archiviert hat und so. Das ist ja crazy, was er manchmal postet. So alte Kinoprogramme, die er aufbewahrt hat, wo er dann selber auch so Häkchen gemacht hat, habe ich gesehen und so. Das ist ja absolut. Aber du bist ja auch ein bisschen in diesem Wahnsinn. Ihr habt ja auch zusammen so Low-Budget-Filme gemacht und so.
Ja, ja.
Und du bist ja auch so ein bisschen geprägt von diesen Filmen.
Ja, ich habe da einiges mitgekriegt, dass ich mich so in Nerd-Kreisen wacker schlagen kann. Ja. Aber so Nerd, Cineast, also ich kenne das alles, aber bei mir bin ich mal so, ich bin da so 10% von.
Ja.
Aber man wundert sich dann doch, wenn ich den Regisseur kenne von Freitag der 13. Teil 3.
Ja. Wer war das?
Steve Miner.
Was hat er noch gemacht?
Ja, genau. Ich glaube, es war Soul Man.
Ach, wirklich?
Ich
C. Thomas Howell, Soul Man.
Ich glaube,
auch ein Film, den man heute so besser nicht mehr machen würde.
Das war unser Thema, das war nämlich das Thema bei uns im Podcast, dass man Soul Man heutzutage besser nicht mehr macht. Und
Blackfacing der Film.
Blackfacing der Film, ja. Aber oder war es doch nicht Steve? Also, aber auf jeden Fall Freitag der 13. Teil 3. Thilo sagte dann und wer hat den gemacht und dann wusste ich's. Ich glaube, es hing irgendwie damit zusammen, was zeitlich sein könnte.
Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf Freddy vs. Jason und dann fand ich den so enttäuschend. Ich hatte gedacht, das ist die beste Idee, die es jemals in der Horrorfilmwelt gab.
Ja, ist ganz gut.
Und dann fand ich den Film leider total schlecht.
Mhm.
Sie haben, wir sind in diesen 80ern aufgewachsen.
Ja, total.
Wenn man so einen James Bond um 20.15 Uhr kam, dann durfte man den auch gucken und dann haben den alle gesehen. Und dann hast du erzählt, wie einmal, ich weiß nicht, was Goldfinger oder Moonraker kam am Wahlabend, kam dann deswegen erst 20.45
Uhr. Ja, spät.
Und durfte es dann bis zum Ende gucken. Und da habe ich gedacht, kenne ich auch noch, klar. Also James Bond natürlich auch mal geguckt. Aber es gab, finde ich, noch größere Fernsehevents. Zum Beispiel, da wollte ich fragen, ob du dich daran erinnern kannst.
Ich bin gespannt.
Jedes Jahr an Silvester im ZDF um 20.15 Uhr kam immer der Diddy-Film, der in dem Jahr im Kino war.
Ja, das war gut. Das war gut, na klar.
Silvester kamen immer die Diddy-Filme.
Ja, echt?
Das war nicht so besonders.
Ja, die Diddy-Filme kamen früh im Fernsehen.
Ja, natürlich. Und das war immer super geil, wenn wieder, meine Eltern haben es gehasst, die fanden es mega unwitzig.
Ja,
habe immer so, oh mein Gott, wie geil Diddy kommt im Fernsehen.
Ja, oh, super krass, ja. War ich auch riesen, ja klar.
Man hat ja quasi alle Möglichkeiten, Spielfilme zu gucken, genutzt, die es gab im Fernsehen. Also gerade jetzt, wenn wir noch vom Drei-Programm-Zeiten sprechen irgendwie, da gab's ja, ich weiß noch, ich habe mal, ich glaube auch am 31.12. vormittags um 11 im WDR lief dann Hair. Dann habe ich Hair das erste Mal gesehen irgendwie und war sofort verzaubert für immer von diesem Film und so. Und so hat man ja alles genutzt, was es gab an Möglichkeiten, um Filme zu gucken.
Ja, und hat dadurch auch irgendwie vielleicht, hoffen wir mal, so ein bisschen breiter gestreute Kenntnis von wie auch immer. Ja, genau, Hair musste geguckt werden, weil das war ein relativ neuer Film aus Amerika und der war auch irgendwie erfolgreich. Und dass der so ein total so eine Jugendkultur anspricht oder wie auch immer, das hat man alles dann nicht so richtig gecheckt. Man hat auch Rocky Horror Picture Show vielleicht erst später gecheckt, aber das hat man geguckt, weil das war Kult und wie auch immer. Ja, na klar.
Und was auch cool war, war immer samstagabends nach den 2015-Shows und Wort zum Sonntag
in der ARD. Durchhalten.
Genau, und dann kam immer der besondere, so ein besonderer Spielfilm.
Ja. Buddy Buddy, ne? Billy Wilder Remake.
Ja. Aber da habe ich zum Beispiel Poltergeist gesehen.
Poltergeist,
den ersten Poltergeist mit meiner ganzen Familie. Und meine Mutter hat, glaube ich, gedacht, dass der witzig oder cool wäre, weil es halt eine Steven Spielberg-Produktion war. Ja, und dann hat sie gedacht, ja, können wir schon gucken. Und dann war der so krass irgendwie. Und, dann alle, und ich war irgendwie 7 oder so. Also ich war super jung, als ich den gesehen habe.
Ja, es war ja damals so ein fest abgesteckter Bereich von vielleicht erwartbaren Spielfilmen.
Ja.
Und ab und zu kamen Filme, wo man dachte, das kann nicht sein. Ja. Das ist, dass das im Fernsehen läuft.
Ja.
Weil so eine Sachen wie Rambo oder so, die standen überhaupt nicht zur Debatte.
Ja.
In keinster Weise.
Ja,
Das kam ja erst durch die Privaten. Und,
das war ja primitiv.
Das war irgendwie primitiv. Ja. Das fiel aus, und ganz viele Sachen, die nicht zur Debatte standen.
Ja.
Und Poltergeist stand auch nicht zur Debatte.
Ja.
Und lief.
Ja.
Und was auch noch war, und da bin ich wirklich, also das war wirklich, da bin ich hinten rübergefallen. Das konnte ich nicht glauben. Zurück in die Zukunft am Ostersonntag. Das habe ich nicht geglaubt.
Ah.
Wenige Jahre, nachdem er lief, 2 oder 3 Jahre, lief zurück in der Zukunft in der Glotze.
Ja, Wahnsinn.
Unglaublich.
Ja, allerdings.
Und dann ging es los mit Sat.1. Beverly Hills Cop, Ghostbusters, alle drei Krieg der Sterne. Und wir dachten, das gibt's nicht.
Und dann natürlich RTL, RTL Plus, ganz wichtig, Highlander. Highlander, geschnittene Version, RTL Plus.
Ja.
Alle die Bänder runtergenudelt bis zum Gehtnichtmehr, weil alle diesen Film 100-mal geguckt haben.
Richtig. RTL Plus hatte dann so ein paar 18er rausgehauen und die hatten dann Probleme, weil die Filme indiziert waren und dann waren die nicht genug geschnitten und sowas. Das hat einen alles interessiert. Zuletzt auf Arte, Day of the Dead.
Ja.
Wie lustig war das denn?
Stimmt.
Tilo schickt mir so einen Link. Ich denke, okay, Day of the Dead. Ich klicke den Link auf meinem Handy. Dann läuft schon der Film uncut auf meinem Handy mittags. Ich denke, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich mich montags abends hingesetzt und habe Day of the Dead über die Mediathek gebeamt. Um 7:45. Ungeschnitten. Ultra hart, finde ich. Für mich auch ganz passend, weil ich hatte den Dawn of the Dead, nur hatte ich noch als Wiederaufführung im Kino gesehen, ein Jahr vorher. Das passte ganz gut. Und ja, also das derb, nicht? Und dann kam dann noch so ein Medienskandal jüngerer Geschichte hinterher. Dann sollte der doch da irgendwie nicht so in der Mediathek rumdingsen. Damals 66 Schnitte, ja.
Aber hast du viel so Horrorzeug geguckt? Ich glaube, Thilo ist schon so ein Horrorfan. Ne?
Ist Horrorfan. Ich habe, glaube ich, viel geguckt als Mutprobe oder weil man auch so eine gewisse Stumpfsinnigkeit damals
hatte. Ich hatte im Freundeskreis immer die Videokassette mit Gesichter des Todes.
Ja, das war der Klassiker. Immer, ne? Tanz der Teufel und Gesichter des Todes, das war so das Krasseste.
Ja.
Gesichter des Todes habe ich bis heute nicht gesehen.
Ich auch
nicht. Und
wollte ich auch nie sehen. Hab ich mir gedacht,
war mir auch irgendwie so zu heavy, was ich so hörte.
Ja.
Und ist es echt? Ist es nicht echt?
Ja.
Fand ich, klang alles sehr unangenehm. Scheißende Teenies, hast du den mal gesehen?
Nee,
ich auch nicht. Bis heute auch Scheißende Teenies nicht gesehen. Übrigens im Vorspann mit einem S geschrieben. Scheißende Teenies. Liefert aber auch ab. Aber Two Girls and a Cup oder was. Das habe ich dann irgendwann mal. Dann habe ich irgendwann gesehen und da dachte ich, gut, jetzt müssen wir über Scheißende Teenies auch nicht mehr weiter sprechen.
Ich hatte damals einen Klassenkamerad, zu dem bin ich dann irgendwann mal nach Hause, weil ich mich so einigermaßen mit dem verstanden habe. Dessen Bruder, der hatte einen älteren Bruder, der hat in einem Sarg geschlafen, weil der so grufti war, Wafer-Grufti.
Na, das ist schon was.
Und der hat mich dann, wir haben dann so bei dem abgehangen und der hat mich dann, weil wir hatten auch keinen Videorekorder, aber die meisten Leute hatten das. Und der hat mich dann quasi dazu gezwungen, weil er es so witzig fand. Wir haben den ganzen Nachmittag mehrere Teile Freddy Krüger bei ihm geguckt. Also Nightmare on Elm Street, weil ich 1 bis 3 oder bis 4 oder so. Weil ich war relativ zart beseitet als Kind. Ich war so, Horrorfilme waren nicht so meins. Also wenn dann so Poltergeist, wo es so ein bisschen cleverer war als jetzt so Slasher oder so. Ich wollte halt nicht dieses splatterige, slasherige, das hat mich nicht so interessiert. Und der hat mich dann so fast so dazu genötigt, mir diese Filme anzugucken und fand das irgendwie mega witzig. Ich finde die Filme auch okay heute, ich gucke mir das irgendwie ganz gerne an. Ich finde es irgendwie ganz, also gibt es ein paar gute Ideen drin tatsächlich in dem Freddy Krüger-Film.
Die ersten 4 waren seinerzeit schon ganz gut. Ne? Der erste war doch ein Schocker, oder? Als ich den gesehen habe, bin ich nicht
Johnny
so richtig.
Johnny Depps erste Rolle.
Richtig, bin ich nicht so richtig drauf klargekommen. Habe ich schlecht geschlafen.
Na, der erste ist krass. Der ist krass, eigentlich auch der krasseste von allen, finde ich.
Und der zweite ist so ein bisschen stumpf, Kind seiner Zeit vielleicht.
Na.
Drei ist dann diese Fantasy-Richtung, ne?
Genau.
Und vier habe ich vergessen. Hey, ich vergesse auch, zum Glück vergesse ich auch mal sowas.
Welches ist dein liebster Rocky-Teil?
Ah, der erste wäre jetzt eine langweilige Antwort. Der vierte, vor einiger Zeit hätte ich auf jeden Fall Rocky 1 gesagt. Ne? Ja. Ich hätte auch genauso gesagt, Rambo 1. Aus heutiger Sicht sage ich aber, obwohl du mich das nicht gefragt hast, Rambo 2 und Rocky 4.
Ja.
Ja, man muss auch ehrlich sein. Das sind man kennt jedes Bild, ja. Man kennt jede Einstellung.
Ja.
Es hat einen geprägt und es flasht mich immer noch, wenn ich sehe, mega.
Ja.
Ich glaube, Rocky 4 kenne ich wirklich in- und auswendig.
Ich liebe auch alle Rocky-Filme, aber ich finde auch den vierten am besten.
Ach echt, ja?
Ivan Drago. Also es gibt ja Rocky 1, 2, 3 und 4 und Rocky Balboa. Das sind ja die Rocky-Filme, die es gibt.
Ja, das stimmt.
Weil ich bin ganz entschlossen dafür, dass wir Rocky 5 ausschließen aus dem Kanon. Weil der
Streetfight da, ja, das war langweilig.
Das ist so blöd, dieser Film. Ja, der ist so ein Waste of everything. Deswegen, den schließen wir einfach aus, weil Rocky Balboa war dann auch wieder super, fand ich.
Fand ich auch schöner Film.
Dieser Rentner-Rocky irgendwie, das war irgendwie sehr, sehr berührend.
Ja, ja. Ich bin auch tatsächlich mal durch Philadelphia deswegen gelatscht. Ja, ja. Die Treppe.
Ja.
Die ja, glaube ich, im zweiten Teil so richtig abgefeiert wird. Ja. Wie auch im ersten wird sie wohl auch schon stattfinden. Aber nur, nur wegen Rocky.
Im zweiten kriegt er im zweiten schon das Denkmal oder erst im dritten? Im zweiten, glaube ich, schon, ne?
An der Treppe oben.
Ja, ja.
Ja, der zweite ist natürlich auch irgendwie stark, hat aber auch starke Längen, ne?
Ja. Nee, aber ich finde auch den vierten am besten. Also allein die Trainingssequenz in Russland, die liebe ich so sehr.
Ja, ja.
Wenn er dem Auto dann wegläuft und so, das ist einfach der Hammer.
Bis heute, ja, wenn ich mal irgendwie so ein bisschen spartanisch trainiere oder also Sport betreibe, nicht trainiere, ich bin weit davon entfernt, aber und dann hebt man irgendwas, was so in der Gegend, dann denke ich immer an Rockys Training in Russland.
Ich bin jetzt lange nicht mehr laufen gegangen, ich bin eine Zeit lang sehr viel laufen gegangen und da hatte ich so eine Playlist mit längeren Songs zum Laufen, weil ich dann immer lieber lange Songs gehört habe. Und da ist auch der Song aus der Trainingssequenz mit drauf.
Ah, ja. Okay, den Rocky
4 Song. Da wäre der so geil mit diesem, der hat ja auch immer diesen Gong als Rhythmuselement am Anfang. Dieses Dong, Dong, Dong. Und dann geht ja diese dann gehen diese Fantanen los und so.
Ach, schön, ja.
Das ist schon ganz geil. Das ist schon so richtig Gänsehaut.
Ja, rundes Ding. Klar, kalter Krieg.
Ja, auch diese, auch dass sie Apollo geopfert haben und so, war auch ein guter Entschluss der Filmemacher und so.
Ja, stimmt.
War schon sehr, sehr gut.
Ist ein guter Film. Ja. Und Rambo 2?
Rambo 2, ich finde aber tatsächlich den ersten Rambo besser.
Ja, aber der ist natürlich auch eine irre Dynamik. Ich bleib auch davor hängen.
Was ich früher mit meinem besten Freund geguckt habe, weil er es auf Video hatte, war Delta Force, den ersten Delta Force.
Der ist schon auch die ersten anderthalb Stunden sehr, sehr gut.
Naja.
Hinten raus wird es dann Quatsch.
Ja.
Muss man mögen. Oder man muss 1976 geboren sein.
Ja.
Das ist ganz geil.
Ja, absolut. Ja, das glaube ich auch. Das war hilfreich.
Aber ich finde so die erste Hälfte, so wie dieses auch durchaus politische Spannungen da als Actioner verpackt werden, finde ich eigentlich ganz stimmig.
Muss ich echt mal wieder gucken. Ich habe seitdem nicht mehr geguckt.
Ja, dann kommt halt Chuck Norris mit seinem Raketenmotorrad, nicht? Dann wird es also ein bisschen schwierig, ne? Schlaf weiter, Bübchen. Wie findest du denn die Hongkonger? Ach, ich schweife ab.
Nee, gerne. Also, das ist zum Beispiel etwas, was mich mega nervt bei Streamingdiensten, dass wir alle quasi jetzt keine mehr Filme hat und wir alle darauf angewiesen sind, was die Streamingdienste zur Verfügung stellen.
Ja.
Und da gibt es eigentlich durch die Bank weg kein Bewusstsein für Filme der 80er Jahre. Schon amerikanische fast nicht, aber wenn es dann internationaler wird, Hongkong-Filme findest du eigentlich nirgendwo auf Streaming-Portalen irgendwie. Und diese ganzen alten John Woo-Sachen, also die musst du physisch haben, weil sonst hast du keine Chance, die irgendwo zu sehen. Das finde ich super nervig.
Auch nicht bei Amazon?
Da gibt's mal, aber so die, da habe ich jetzt auch schon geguckt nach Hardboiled zum Beispiel.
Ja, Hardboiled.
Gibt's da nicht.
Ist hart, ne?
Ja.
Weil man dachte damals, als es sich in die Richtung entwickelte, irgendwann kann man die Filme überall abrufen, weil die Datenmengen nicht so. Aber das machen die nicht, weil es dann scheinbar sich schon nicht mehr lohnt bei manchen Filmen, weil die so wenig abgerufen. Und das finde ich natürlich auch dramatisch.
Ja, finde ich auch.
Sollte einem klar sein, dass das nicht so ist.
Wobei es auf Prime auch mittlerweile super viel Stuss gibt. Also so. Ja. Alle Mad Mission Teile kannst du auf
Prime. Ah, Mad Mission, ja, geil. Ja, die habe ich alle auf DVD.
Da habe ich dann auch mal wieder mit angefangen und wow, das ist wirklich, das muss man wirklich gucken wollen.
Muss man sich ein bisschen
durchkämpfen.
Ja. Aber zum Beispiel bei Spotify würde man ja jeden blöden Song dann doch irgendwie finden.
Absolut, ja, genau. Ja, ja.
Und das ist aber bei den Filmen dann wahrscheinlich nicht
total,
so.
Ja, eben. Mhm. Das finde ich auch mal gut. Im Zuge dieser Low-Filme, dieser italienischen Low-Filme, gab es, hier ist, glaube ich, Thomas Milan.
Ja, super. Das schließt auch vom Highway 101.
Genau, von dem gibt es auch mehrere Filme auf Amazon.
Ja.
Wo ich so denke, okay, das gucken Leute, aber keiner guckt irgendwie so originale John-Woo-Filme oder was. Was ist denn da los?
Komisch, ja. Ja. Spannender Charakter, Thomas Milan auf jeden Fall. Ja. Italien der 70er, spannende Filmgeschichte.
Vor ein paar Jahren war ich hier in der Columbia-Halle auf einem Konzert von Oliver Onions.
Geil, ja, natürlich.
Das
ja,
war super.
Ja, sind schon schöne Hits.
Das war, die quasi alle diese Bud Spencer-Lieder gemacht haben.
Es gab für uns tatsächlich kein größeres Event als James Bond. Vielleicht gleich große.
Ja.
Aber größer als, aber natürlich Bud Spencer gehörte natürlich dazu, nicht? Louis de Funès, na gut, da gab es mehrere
Bei Louis de Funès mag ich quasi nur einen Film. Ein paar, die ich ganz gut finde. Es gibt einen, den ich wirklich hasse, das ist Louis und die außerirdischen Kohlköpfe.
Ah, okay.
Aber es gibt ja zum Beispiel diesen, der quasi nur in einer Wohnung spielt. Vergesse ich immer, wie der heißt. Ja, das kann sein. Den finde ich sehr, sehr gut. Aber habe ich erst spät gecheckt, dass der so gut ist. Aber einen, den ich als Kind schon super fand und heute immer noch am besten finde von ihm, ist Brust oder Keule. Den finde ich
super,
sagenhaft gut. Aber zum Beispiel die Phantomas-Filme fand ich immer ein bisschen lame als Kind.
Die habe ich sehr spät gesehen. Ich habe die eigentlich so ganz, ganz gern weggeguckt. Ja.
Aber Pierre Richard ist auch etwas erwachsenerer Humor. Also wollte man als Kind mal gucken wegen den Slapstick-Sachen. Die waren aber nicht so viel und es war auch oft so ein bisschen, ja, so erwachsener Humor. Das finde ich, gucke ich zum Beispiel wahnsinnig gerne, diese alten Pierre Richard-Sachen.
Ja, ich meine, ich hätte Louis de Funès tatsächlich nicht in Frage gestellt, aber den Fehler habe ich auch letztens gemacht, als ich John Woo nicht in Frage gestellt habe und im Nachhinein dachte, scheiße, der Nils hatte ja 100% recht. von daher, es ist bei mir zu lang her, dass ich es gesehen habe. Bei Pierre Richard muss ich allerdings direkt an die Anekdote denken, als ich Rainer Brandt interviewt hatte.
Ja, die große Synchronstimme und Synchronautor, Regisseur für Bud Spencer, für alles, was wir aus den 80ern kennen
können. Ja, genau. Zum Beispiel gestern meine Freundin auf dem Beifahrersitz sagte so, zum Bleistift.
Ja. Meinte, klassischer Rainer Brandt.
Ja, klassischer Rainer Brandt. Was ist das eigentlich für ein Quatschwitz?
Du hast wohl ein Seil durch die Zwiebel.
Ja, genau. Genau diese Sachen. Und Rainer Brandt habe ich interviewt. Und der große Blonde mit dem schwarzen Schuh, ein Pierre Richard-Film, hat die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Und dann hatte Rainer Brandt mit dem deutschen Verleiher gesprochen. Der deutsche Verleiher hatte Rainer Brandt den Film gezeigt. Und Rainer Brandt sagte, da kann ich nichts mit. Außer du gibst mir den Film, ich kann ihn umschneiden. Dann können wir mal schauen.
Ja.
Und dann hat Rainer Brandt, der große Blonde, mit dem schwarzen Schuh irgendwie zur freien Verfügung gehabt, umgeschnitten, synchronisiert und es war ein Riesenhit. Ja. Ja, aus heutiger Sicht undenkbar. Aber das ist die Fassung, die wir dann gesehen haben.
Na, verstehe. Nicht?
Und ich bin auch als Kind Pierre Richard, finde ich lustig. Aber ob ich die ursprüngliche Fassung, also keine Ahnung. Also.
Stimmt, ja, das stimmt. Aber ich finde, ich gucke die Franzosen so gerne, weil es gibt so eine, ich finde, die haben so eine Art Humor. Also ich bin auch großer Celentano-Fan, muss ich sagen. Die Celentano-Filme liebe ich.
Ja, sind nicht so viele, die ich auf dem Schirm. Aber ja, ein paar sind schon. Der gezähmte Widerspinstige mit Ornella Muir.
Das ist ja der Klassiker.
Ein Wahnsinn.
Aber auch der Brummbär, der ist auch super lustig. Gibt dem Affen Zucker, ist natürlich sensationell.
Das sind die Kracher.
Was ich bei den Franzosen mag, die haben so einen schnellen Humor. Bei den Franzosen geht alles immer sehr, sehr schnell in den Film, weil die auch sich immer schnell die Sachen an den Kopf werfen, weil es eh auch eine etwas schnellere Sprache ist als das Deutsche und so. Und das ist, was ich bei denen so wahnsinnig mag. Also bis heute, ich fand auch die Sties zum Beispiel schreiend komisch.
Ja, sehr lustig.
Weil die eben immer dieses Schnelle haben. Die beleidigen sich auch immer sehr und die sind immer sehr schnell. Aber das lieb ich. Es gibt so einen alten Lino Ventura-Film, der heißt Nimm's leicht, nimm Dynamit, glaube ich, aus den 60ern. Der ist so lustig. Es ist, glaube ich, in Marseille und ein Freund hat so eine Hafenspelunke und dann geraten sie in so einen Komplott und müssen so einen Typen beschützen, der natürlich ein totaler Trottel ist. Und die böse Gang sind die Engländer. Und das sind so, das ist eine Gruppe von so Teenagern auf Motorrollern, die alle so einen blonden Bob haben und die dann immer in die Stadt kommen und den Laden zusammenschlagen. Und so. Das ist ein saugeiler Film. So. Das ist dieses Französische, das mag ich irgendwie total gern.
Ja, da beneidet man die Franzosen, ne? Um ihre Filme, auch um die Actioner mit Jean-Paul Belmondo und Alain Delon, die sind stark.
Ass der Asse war super.
Jetzt sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen, aber das sind die Kinohelden unserer Zeit und
absolut.
Da war Kino europäisch und ja, so bin ich auch so ein bisschen aufgewachsen, dass man vielleicht eine Chance hätte, irgendwann mal einen Kinohit zu landen und aus heutiger Sicht sehe ich das eher nicht.
Ja. Ja, das ist interessant, also es gibt ja heute immer noch diese internationalen Koproduktionen, aber die fühlen sich nicht mehr so an wie damals, wo quasi ein Bud Spencer-Film in Italien spielte, sehr italienisch war, auch in der Anmutung, auch so aussah, aber trotzdem deutsch produziert war. Heute fühlt sich das irgendwie nicht mehr so an, also fühlt sich nicht mehr so nah aneinander an, was es ja heute eigentlich kaum noch oder fast gar nicht mehr gibt, ist so eine internationale Komödie, weil es gab ja in den 80ern diese internationale Komödiensprache von Pierre Richard über Didi bis Bud Spencer oder bis Celentano. Das konnte man alles so in eine Reihe stellen, weil es alles auch ein ähnlicher slapstickiger Humor war, der mal ein bisschen derber war, meinetwegen, aber so das war so eine Familie an Film und an Filmerlebnis. Und das gibt europäisch heute nicht mehr, finde ich. Irgendwie so. Das fehlt.
Nee.
Wenn wir jetzt in die Deutschkomödie gehen, gucken wir uns natürlich die Thomas Gottschalk Mike Krüger Filme an. Ich habe mir dann nochmal die beiden Supernasen-Filme angeguckt. Mhm. Also Einsteiger fand ich immer super. Das hat ja auch eine gute Prämisse mit dieser Fernbedienung, mit der die sich in Filme gebeamt haben und so. Das hat irgendwie ganz gut funktioniert.
Schöne,
so als Parodie, ja. Genau. Und dann habe ich mir die beiden Supernasen-Filme angeguckt. Und vor allem beim zweiten geht wirklich um gar nichts mehr. Das ist so krass, weil die gewinnen am Anfang beide einen Trike bei BMW in München, ja. Und dann sagen sie, komm, wir fahren nach Klagenfurt. Und dann nehmen sie Anhalterinnen mit. Und das ist die Story. Das ist total krass. Man hat das echt so als Vehikel benutzt. Es gibt so 100 Cameos, Jürgen von der Lippe und so. Einfach so ein Sketchfilm sozusagen. Und da habe ich gedacht, das müsste man wieder machen. Also wo Kino so als Event benutzt wurde und nicht immer dieses, wir müssen jetzt hier die große Geschichte erzählen, sondern so eine Art Partyfilm im Grunde genommen.
Eine ganz spezielle Anti-Haltung bei den Supernasen.
Ja.
So eine Rotzhaltung. Also ich weiß nicht, was man Thomas Gottschalk alles danach sagt. Ja, fehlende dies, fehlende das. Aber, aber ich fand so diese Haltung so, also auch so diese Gags oder hingerotzt, finde ich schon bemerkenswert. Also das fand ich damals natürlich auch irgendwie erfrischend. So. Die waren für mich cool auf eine Art.
Ja, finde ich auch. Und da habe ich auch überlegt, was, wenn man sowas heute machen würde. Im Grunde genommen müsste man so einen Film mit Joko und Klaas machen. So, und die beiden müssen irgendwie, Olli Schulz wird entführt und sie müssen ihn irgendwie retten und müssen dabei durch Deutschland reisen und treffen halt alle Leute, die wir kennen, von Steven Gätchen bis uns beide, treffen sie auf dem Weg und lassen sich von ihnen den Weg zeigen. So in etwa. Also wenn man dieses Gefühl quasi wieder erschaffen möchte.
Ja, hast du schon recht. Damals, vor 10 Jahren, hatte ich auch schon Treatment geschrieben oder wie auch immer. Da habe ich gesagt, hier, Elton und ich, wir müssen Bud Spencer und Terence Hill wieder aufleben. Also irgendwie so eine einfache Geschichte mit einem Mädel, in das ist man verknallt, aber dann gibt es dann die bösen Rocker auf Mallorca oder so. Ganz viele Parameter, die den Leuten gefallen, ja. Ich meine, so ist ja auch Schuh des Manitou eine Wiederbelebung von
absolut, von dem Winnetou-Film.
Von dem Winnetou-Film, oder Der Wichser mit Edgar Wallace. Und so. Wir haben ja auch schon recht viel, auch wenn man zu Recht neidisch nach Frankreich rüber guckt. Ne?
Naja.
Aber das wollte er irgendwie nicht. Ja, und so das.
Ja, dann müssen wir.
Supernasen wäre Joko und Klaas Ding. Da hast du völlig recht.
Da müssen wir vielleicht mal dranbleiben. Vielleicht schaffen wir das da irgendwie. Diese Bud Spencer-Sache finde ich auch gut, da sich so ein Äquivalent zu überlegen.
Wie wäre das? Vor allen Dingen müsste man über Gewalt reden.
Ja.
Wie wäre die Form der Gewalt?
Aber es ist ja eben diese Comic-Gewalt bei Bud Spencer, die das so immer noch so Spaß macht, immer noch so harmlos ist irgendwie. Ich habe auch damals mit meiner, als meine Tochter, da war sie, glaube ich, 10, irgendwas zwischen 8 und 10. Da war hier im Babylon in Berlin Bud Spencer-Retrospektive. Und da habe ich mit ihr die Original-Filmkopie, konnte ich ihr zuerst mal zeigen, sie nannten ihn Mücke in der Sonntagsmatinee. Wir waren, ich glaube, neben zwei anderen die einzigen im Kino. Aber es ist mein großer Lieblings-Bud Spencer-Film. Und,
das ist schon ein starker Solo-Bud Spencer-Film.
Ja, das ist sein bester. Ich finde, das ist schon sein bester.
Boah, als der damals lief, das war toll.
Simon,
ja.
Wir sind sehr viel abgeschwiffen.
Ja,
man
redet auch lieber über andere als über sich.
Ich habe so viele Sachen, über die ich noch mit dir hätte reden wollen und über die wir unbedingt auch noch reden müssen. Darüber, dass Ryan Paris Deutsche Vita das Lieblingslied deiner Mutter ist oder darüber, dass dein erstes Hörspiel Sängerkrieg der Heidehasen war. Das sind alles Dinge, die wir heute liegen gelassen haben.
Ja,
okay. Also so Kerninfos. Ja. Das darf nicht verschütt gehen in dieser Welt. Deswegen musst du unbedingt wiederkommen und wir reden nochmal über all diese Dinge.
Du, bei deiner 200. Folge komme ich vielleicht dazu,
wenn
ihr da wieder Geburtstag feiert.
Ja, auch das. Und überhaupt. Also wirklich, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mal wiederkommst und wir ein bisschen mehr über dieses ganze Zeug quatschen. Es war ein Riesenspaß. Vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist.
Gerne, war für mich auch wunderbar, herrlich. Ja.
Ich hoffe, die Honig-Senf-Prezelstücke haben auch gemundet. Du bist immer so schön weggegangen vom Mikro. Ich glaube, man hört es trotzdem.
Ja, ich hoffe, die HörerInnen nicht verschreckt zu haben damit. Aber ich bin ein bisschen mit Hunger hier hingekommen, weil ich jetzt, es regnet draußen und dann
ist immer Hunger.
Ja, klar.
Wenn es regnet, kriege ich immer Hunger.
Ja.
Vielen Dank an Christian, der war heute unser Producer.
Thank you.
Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokeberg-Erfahrung. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut und auf Wiederhören. Tschüss.
Die Nils Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.
Die Nils Bokeberg-Erfahrung. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.